1971. Von unserem Gymnasium aus sind wir jetzt mittleren Reife, haben wir einen Ausflug gemacht nach Berlin. Da war die Situation noch etwas anders. Und ich habe auch diesen Besuch hinter der Mauer, waren wir auch. Und dieses geteilte Berlin, das hat bei mir, obwohl wir wenige Tage da waren, bleibende Erinnerungen einfach hinterlassen. Nicht nur gute. Und ich denke, da wisst ihr sicher, könnt ihr das sicher nachvollziehen. Aber das war für mich auch sehr eindrücklich als junger Mensch. Wir bleiben bis Sonntagabend, fliegen wir zurück. Wir wollen am Sonntag noch etwas von Berlin sehen. Aber meine Tochter war auch schon vor 3 Jahren da. Ja, genau. Oder fast 4. Und ja, und einiges haben wir ja schon gesehen dürfen. Aber ja, ich denke, so ein paar Tage reichen ja nicht aus, um in Berlin wirklich alles wirklich zu sehen. Ja, ganz kurz, bevor ich mit der PowerPoint beginne, möchte ich einfach so ein bisschen über uns, was unseren Dienst ausmacht. Meistens ist mein Mann dabei. Ich habe gerade vorhin zu Anne gesagt, eigentlich gibt's uns immer im Doppelpack, wenn wir unterwegs sind. Und das ist eine große Gnade und Geschenk für mich auch, zusammen immer mit meinem Mann unterwegs zu sein. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von ihm. Er hat normalerweise immer auch einen Part in unserem Bericht. Und ja, den muss ich halt heute so ein bisschen übernehmen. Wir sind, oder ich bin selber eigentlich nach meiner Bekehrung relativ schnell in den Rednerdienst berufen worden. Ich habe also 2004 schon damit begonnen, dass Gott mich einfach das aufs Herz gelegt hat, über mein Leben zu berichten, über das Thema einfach Esoterik, weil ich ja eben im Reiki war. Ich war ja Reiki-Lehrerin, wie ja viele von euch ja schon wissen. Und ich habe am 2.2.03 habe ich mich taufen lassen. Und da habe ich einen Taufspruch über mir ausgesprochen. Und der hieß: Herr, ich will dein Zeuge sein. Ich will der Welt von Jesus erzählen. Das war mein Taufspruch. Aber da wusste ich eigentlich noch nicht so genau, was ich da gesprochen habe. Aber ja, ihr seht oder ihr werdet noch mitbekommen, was Gott daraus gemacht hat. Und ich bin da einfach immer nur am Staunen. Ich habe gesagt, ich will der Welt von Jesus erzählen. Und so nach und nach habe ich mir überlegt, ja, wie soll das funktionieren? Ja, es funktioniert. Weil es gibt heutzutage Internet und mein Lebensbericht steht im Internet, geht eigentlich schon, wenn man so nimmt, um die Welt. Und das ist, also für mich ist das ist gewaltig. Gell? Dann durch das Buch ist dadurch noch viel mehr eigentlich geöffnet worden. Also Gott ist treu. Und wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen, was wir versprechen, weil er tut's dann, gell? Und wir müssen dann schon mit. Das müssen wir uns schon entscheiden. Ja. Und ich war eben einfach am Anfang so, als ich die ersten Vorträge gehalten habe und Berichte, da stand ich zum Teil nach vorne und habe zum Beispiel einfach den Satz losgelassen: Homöopathie ist okkult. Ich wusste es im Herzen, Gott hat mir das ganz klar gezeigt und ich bekam heftigen Gegenwind, auch von Christen. Ich wurde heftigst angegriffen und dann habe ich zu Gott gesagt, also das kann ich mit mir nicht machen. Also so geht's nicht. Ich kann es mir nicht hier vorne hinstellen. Ich weiß, dass ich das zu sagen habe, aber ich kann es nicht argumentieren. Ich habe gesagt, Herr, lehre mich, dass ich wirklich sagen kann, was steckt dahinter und so weiter. Und Gott hat es getan. Er hat meinen Ruf, meinen Schrei wirklich erhört und er hat mir Menschen an die Seite gestellt, wo ich nachher auch noch genau berichten werde, wo mich gelehrt haben, wo ich wirklich Bestätigung gefunden habe, dass ich das, was ich im Herzen gefühlt habe und auch ausgesprochen, dass das wirklich so ist. Und ja, also eben dieser eine Mann, ich komme jetzt vielleicht, greife ich es gerade vor, das ist der Rolf Nussbaumer und ich habe ja hinten einen kleinen Büchertisch, wo ihr draußen seht und ich habe vom Rolf, das ist also, wir haben regelmäßig Kontakt per E-Mail oder Telefon, er wohnt auch nicht sehr weit weg, er ist Schweizer und hat eine Schule für ganzheitliche Heilmethoden, also eine christliche Schule für Heilpraktiker aufgebaut. Jetzt bin ich gerade überlegen, ich glaube, ja, die Prospekte habe ich im anderen Koffer. Gut, den bringe ich heute Abend mit. Heute Abend ist ja noch eine Veranstaltung. Aber ich habe seine Bücher dabei. Das eine heißt Alternativmedizin, eine kurzgefasster Leitfaden über die Hintergründe alternativer Heilmethoden. Das kostet 8 Euro und das Buch liegt draußen. Es ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Er ist also da, was das betrifft, diese ganze Geschichte, mein Mentor. Und er hat mir auch immer, wenn ich irgendwelche Vorträge halte und Seminare, gibt er mir seine ganzen Unterlagen. Und ich bin so dankbar. Er hat so ein fundiertes Wissen, er hat so eine fundierte Ausarbeitung und das ist hier drauf. Diese CD, sie kostet 12 €, das ist nicht billig, aber Alternativmedizin auf dem Prüfstand, auch die PowerPoint zum Teil, die ich dabei habe, ist aus dieser CD und die ist so wertvoll. Da ist so viel Wissen drin, da ist so viel Hintergrund drin. Ich kann ganz kurz mal die Themen da vorlesen, um was es da geht. Es geht, also wie kann ich das prüfen überhaupt? Das werde ich nachher auch dazu kommen. Taoismus, Hinduismus, Buddhismus, die ganzen fernöstlichen Religionen. Phytotherapie, Homöopathie, Bachblüten, TCM, also traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, Akupressur, Kinesiologie, Fußreflex, Anthroposophie, Aromatherapie und so weiter, autogenes Training, Reiki. Es ist hier wirklich alles drin. Und das ist so wertvoll. Und ich bitte euch wirklich, nehmt es mit, und verteilt es und macht euch einfach wirklich schlau. Weil das ist etwas, was für mich ganz klar ist. Gott hat mich auf die Tour geschickt, mittlerweile in ganz Deutschland, um auch aufzuklären. Wir wissen zu wenig. Wenn nicht selber jemand in der Esoterik drin war und diese Erfahrungen gemacht hat und wenn wir zum Beispiel Christen sind, wo länger schon im Christentum sind und gläubig sind und nicht mit solchen Sachen in Berührung gekommen sind, dann weiß man nichts davon. Das ist eine Tatsache, das ist keine Verurteilung, das ist einfach eine Realität. Und da aufzuklären, ich weiß, ich habe von vielen Gemeinden kriege ich Anfragen oder Pastoren, die sind überfordert, wenn ein Mensch, wo sich aus dem Okkultismus bekehrt hat, in die Gemeinde kommt. Da ist man überfordert. Weil diese Erfahrungen, die wir gemacht haben im Okkulten, das ist abgefahren. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist einfach abgefahren, was da läuft. Und das ist für viele gar nicht die Realität, aber es ist die Realität. Und das ist, denke ich, auch heute Morgen etwas, was ich euch rübergeben möchte, zu informieren. Ihr müsst Bescheid wissen. Ja, damit ihr, wenn ich einen Feind nicht kenne, und dann kann ich auch nicht gegen ihn kämpfen. Ja, wir müssen Bescheid wissen. Und, was ganz wichtig ist, wir müssen diesen Menschen, die da drin hängen, einfach helfen können. Und verstehen können, sie nicht verurteilen. Weil wer in der Esoterik steckt, der ist ein Suchender. Ja, wir suchen. Wir suchen ja alle, aber die in der Esoterik suchen ganz bestimmt, ganz klar. Gut, mittlerweile hat der Dienst sich auch bei uns erweitert. Ich habe angefangen im Chapter, also Christen im Beruf. Wir leiten mittlerweile, mein Mann und ich, das Chapter bei uns in Waldshut. Seit 6 Jahren sind seit diesem Jahr verantwortlich für die Gebietsleitung in Baden. Also wir haben ungefähr 8 Chapter in Baden, aber es müssten mehr werden. Es sind einige wirklich am Schlafen und die müssen einfach wieder aktiviert werden. Und seit Januar haben wir diese Leitung übernommen. Ich leite ein Frauenfrühstück seit 6 Jahren bei uns direkt im Haus. Ich habe einen Gymnastikraum in unserem Haus und kann das dann da wirklich auch veranstalten. In der Gemeinde sind wir aktiviert, in unserer Krishona-Gemeinde, und eben bin unterwegs, um einfach Seminare zu halten. Ich durfte vor Jahren beim EAF meinen Lebensbericht geben. Da haben, glaube ich, einige auch das vielleicht schon gesehen, mit dem Thema Esoterik, Auswirkungen auf mein Leben. Das läuft auch immer wieder im Bibel-TV. Und ich durfte auch in der Schweiz, gibt es eine sehr gute Medienarbeit, wo man sich aber auch einklicken kann. Das heißt www.wunderheute.de, das macht Medialog, heißt es auch, und die haben auch alle Lebensberichte drauf. Das ist auch ganz gute Sache, auch weiterzugeben für Menschen, die suchen. Und mein Mann sind seit einigen Jahren eben gemeinsam unterwegs. Am Anfang war ich alleine, habe ich gesprochen, aber mein Mann hat mich immer begleitet, als er war immer mein Chauffeur und Folienschieber und Techniker. Und irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, ja, du bist auch dran. Aber er hat am Anfang gesagt zu mir, ja, also überall, wo Gott dich hinschickt, gehe ich mit. Und dann gesagt, okay, gut, dann mach das mal. Gut, und eben am 8.8. dieses Jahres ist mein Buch erschienen und da möchte ich jetzt gar nicht viel von dem Buch jetzt sagen oder wie das entstanden ist, das möchte ich heute Abend machen. Das ist Thema, wirklich, da geht's da heute Abend drum, der Kampf um meine Seele. Es liegt draußen auf der Büchertisch und bitte einfach an euch, es ist meine Geschichte, aber es geht nicht um mich. Es geht darum, dass Menschen, die da drin hängen, wirklich rauskommen. Darum bitte ich euch, nehmt das Buch mit und verschenkt es, gebt es weiter. Lest es vorher selber, weil ist auch gut, aber gebt es weiter.
Ja.
Dann möchte ich jetzt, bevor wir wirklich starten mit unserer PowerPoint, ganz kurz beten. Und ja, den Herrn einfach bitten, dass er mich führt und leitet. Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, dass ich weiß, dass du mein Vater bist und dass ich weiß, dass ich dein Kind bin und zu dir Papa sagen darf und dass du mich umgibst von allen Seiten und deine Hand über uns hast. Und das erbitte ich heute auch für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen, Herr. Ich bitte, dass du den Frieden Gottes auf jeden Einzelnen hier gelegt wird, Herr. Und ich danke, Vater, dass du hier bist durch deinen Geist und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich führst und leitest, dass du aber jeden Einzelnen hier vorbereitest. Du kennst die Herzen. Und ich danke dir, dass du sprichst zu jedem Einzelnen, dass jeder etwas mitnehmen darf heute und anders nach Hause geht, wie er gekommen ist. Und es soll zu dir einfach zur Ehre dir, Herr. Alles, was du in meinem Leben getan hast, dient dir zur Ehre. Und da möchte ich dir Danke sagen. Amen. Gut. So, jetzt machen wir vielleicht ein bisschen dunkler. Okay. Damit ihr so ungefähr wisst, wo wir herkommen.
Ich werde noch montiert. Okay, gut. Also Rickenbach, wir kommen aus Rickenbach. Das ist mein Mann auf der linken Seite, hinterm dicken Baum. Das ist immer so unser Bild, wenn wir über Ehe reden. Der dicke Stamm ist die dritte Schnur. Ja, steht im Prediger. Eine Schnur aus zwei Seilen zerreißt schneller als eine dritte und der dritte im Ehebund sollte Gott sein. Ja. Genau, okay. Gut, das ist jetzt, wo mein Mann herkommt. Er ist ein Franke, er kommt in den Raum Würzburg her. Und ich komme aus dem tiefen Schwarzwald. Ihr seht da Freiburg und ich komme aus Tottenau. Das ist vielleicht bekannt durch Skifahren. Feldberg ist der höchste Berg im Schwarzwald. Also ich bin ein richtiges Schwarzwald-Meideli. Okay. Gut, und hier seht ihr so ein bisschen, rechts ist der Bodensee. Und das Grüne ist die Schweiz. Und da links, neben dem Kreis, neben dem Roten, da ist Basel, Lörrach. Also wir wohnen im Dreiländereck, im ganzen im Süden Deutschlands, direkt an der Schweizer Grenze. Links ist Frankreich, das Grüne Schweiz und dann Deutschland. Also wir sind gestern Abend quer durch Deutschland geflogen. Das ist Altenschwand, Rickenbach, wo wir wohnen. Das ist Rickenbach sind ungefähr Einwohner so 3.500 verstreut. Das sind alles so Streusiedlungen. Wir liegen auf 800 Meter. Das ist als Altenschwand der Ortsteil, wo wir wohnen. Und ja, es ist also eine Hochebene und wir haben einen wunderschönen Blick auf die Schweizer Berge. So sah es vor ein paar Wochen noch aus. Ihr hattet, glaube ich, mehr Schnee wie wir. Dieses Jahr hatten wir nicht so viel, aber kalt war es auch. Und das sehen wir wirklich von unserem Wohnzimmer aus. Ja. Gut, und das ist unser Traumhaus. Wir sind vor 4 Jahren umgezogen. Wir hatten ein Haus gebaut und hatten das Angebot, dieses Haus zu kaufen. Unsere Pferde wohnten da schon ein Jahr vorher. Und dann haben wir wirklich es bewegt und auch gebetet, ob Gott es will, dass wir das tun. Und ja, wir sind jetzt umgezogen und das ist wirklich ein Traum. Also Gott erfüllt auch Wünsche und Träume. Also vergesst eure Träume nicht. Okay. Das sind unsere beiden wunderbaren Töchter. Links die Diana, die da ist, und die Eva auf der rechten Seite. Sie ist 18, die Diana wird jetzt gleich bald 21. Und die Eva steckt mitten im Abitur, die ist gerade am Lernen. Und die Diana, die ist im Moment in der Ausbildung für Biologielaborantin in der Novartis in der Schweiz. Novartis, Herstellung von Medikamenten, Chemikalien und so weiter, sagt euch vielleicht etwas. Und die Eva, die möchte mehr in Tourismus, Hotelgewerbe, da in diese Richtung einsteigen. Da sind unsere vielen Tiere. Auf dem Bauernhof gehören Tiere. Ein Bauernhof ohne Tiere wäre etwas leer. Sind nicht ganz alle drauf. Wir haben, also sind 5 Katzen so eigentlich, 2 Hunde, 2 Schildkröten, 2 Mäuse und 4. Also wirklich Mäuse, die eingesperrt sind. Und die anderen haben wir nicht gezählt. Und 4 Pferde. Genau. Gut. Eben. Aber unsere Geschichte. Es war eben nicht immer so. Und das möchte ich jetzt einfach kurz, ich möchte kurz durch meine Biografie durchgehen, einfach auch darauf hinweisen, wie alles ganz genau entstanden ist, steht eigentlich im Buch. Und das Buch geht eigentlich genau bis zu dem Punkt, nachdem ich wirklich mein Leben eine Wendung eingetreten ist und Gott eingegriffen hat. Aber ich möchte einfach auch so ein bisschen heute Morgen erzählen, wie ging es weiter und was macht Esoterik und Okkultismus aus und was steckt dahinter und was habe ich alles getan und wie kam es dazu. Und zum Buch direkt möchte ich eigentlich heute Abend ein bisschen mehr einfach dazu sagen. Gut, ich bin in einer Familie aufgewachsen, also im Schwarzwald, mit zwei älteren Brüdern. Meine Eltern hatten ein Hotel, ich bin also im Hotelgewerbe aufgewachsen, ich bin streng katholisch erzogen worden und da wurden auch die Grundlagen für meinen Glauben gelegt. Für mich war es nie eine Frage, dass es Gott, den Schöpfer, nicht gibt. Für mich war es immer klar, dass er mich geschaffen hat. Und was ich auch vom katholischen Glauben eigentlich auch gelernt habe, war oder hängen geblieben ist, dass ich die Gottesfurcht, diese wirklich bewusste, er ist einfach Gott. Und ich bin einfach nur so ein kleines Menschlein, aber doch zu wissen, er ist irgendwie da. Aber durch die Zeit in der Schule und auch durch die Erziehung, vor allem auch durch den Religionsunterricht bei uns, habe ich eigentlich dann eher mich abgewandt vor Gott. Ich habe Angst bekommen vor Gott. Also unser Pfarrer, der kam, früher hatten die katholischen Pfarrer immer noch diese langen schwarzen Talare an und er kam also auch in die, wo habe ich jetzt meine Bibel hin? Na? Ah ja, klar. Er kam also nicht in den Unterricht und hat die Bibel als erstes ausgepackt, sondern den Rohrstock. Und wenn wir nicht wussten, was er am Sonntag gepredigt hatte oder das nicht auswendig kannten, dann mussten wir nach vorne gehen und wir bekamen Schläge. Und dieses Bild von diesem Pfarrer hat sich natürlich auch auf das Gottesbild niedergelegt. Auch als Jugendlicher habe ich mich dann einfach getrennt, vom ganz klar eine Trennung gemacht zwischen Institution, Kirche und Gott. Ich habe immer gebetet, ich habe immer an Gott geglaubt. Aber dieser Glaube lebte irgendwie. Ich fühlte auch als Kind schon, das weiß ich jetzt, dass da muss was anderes sein. Und ich hatte viele Fragen, aber es fehlte mir einfach das. Und es fehlte mir vor allem jemand, der mir darüber einfach etwas erzählte. Und was ich einfach auch heute immer noch sagen kann, und das hat es nichts mit Menschen zu tun, die in der katholischen Kirche sind, versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen, es geht ja auch nicht gegen die Menschen, aber gegen die Institution. Diese Institution war nicht fähig, und ich sage es heute zum Teil nicht, mir Hilfestellung zu geben in Lebenskrisen. Eine Anleitung zu geben, wie kann ich leben und überhaupt, wie kann ich Lebenskrisen vermeiden und so weiter. Das ist einfach so. Meine schulische Laufbahn, ich habe in Karlsruhe Sport und Gymnastik studiert und bin dann durch verschiedene Berufe durchgegangen. Ich war am Lehramt, ich war im pflegerischen Bereich, ich habe im Kinderheim gearbeitet, bin dann in die Schweiz und habe dort einen Sportclub geleitet. Ich habe für Club Intersport gearbeitet, als Sportlehrerin, als Sportanimateurin, war viel im Ausland, in Griechenland, in Italien und Sizilien. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich hatte sehr viele Möglichkeiten, im Freizeitbereich einfach zu sein. Und natürlich im Sommer war ich im Süden und im Winter war ich in den herrlichen Schweizer Bergen. Ich liebe die Berge. Und habe dann auch da so meine Heimat gefunden. Ich bin in die Schweiz aus privaten Gründen, weil ich aus einer zerrütteten Beziehung kam, die in die Brüche kam und dann auch mit meinen Eltern, mit meiner Familie Probleme bekam deswegen und bin dann einfach geflüchtet in die Schweiz. Und habe mich dort in Laax, in Graubünden, einfach wohlgefühlt. Das war meine Heimat. Da bin ich hingekommen, so ungefähr. Ich habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Keiner hat nach meiner Vergangenheit gefragt und ich konnte da einfach sein. Ich wurde so angenommen, obwohl es in diesen Schweizer Bergdörfern nicht so einfach ist, aber ich habe ja da ein bisschen einen Vorteil durch meinen Dialekt. Den Alemannischen ist ähnlich wie das Schweizer, Schweizerdeutsch und irgendwann hatte ich dann den Bündner Dialekt so drauf, dass keiner mehr merkte, dass ich Deutsche bin. Und ich habe einfach auch diese Menschen dort geliebt. Ich liebe sie immer noch und ich liebe die Berge. Und darum habe ich auch zu meinem Mann gesagt, also wenn wir irgendwo hinziehen, also nur, irgendwo muss ich die Berge haben. In der Schweiz habe ich meinen Mann kennengelernt, 87, und wir sind dann im Februar habe ich ihn kennengelernt und ich bin im September dann schon nach Deutschland gezogen.
Das ging also relativ schnell. Wir waren ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ich war 33 und ja, dann mussten wir uns mal irgendwann entscheiden. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir wussten beide, okay, wir lieben uns und wir möchten eigentlich auch das Leben miteinander verbringen. Aber der Umzug nach Deutschland war für mich sehr, sehr schwer. Er hat damals in Grenzach gewohnt, das ist direkt bei Basel. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte früher in Laax, wenn ich das Fenster aufgemacht habe, ich das wunderbare Panorama von den Bündner Bergen vor mir gehabt. Und nun habe ich aus dem Fenster geschaut und ich sah die Ziehbau Geigitürme vor mir. Und das war für mich so schrecklich, auch die Luft und alles. Und ich bin auch kein Stadtmensch. Also ich finde Städte wunderschön, wenn ich wieder gehen kann. Ja, also nichts gegen Berlin. Ich finde Berlin ganz eine faszinierende Stadt. Aber wenn ich weiß, so, ich müsste da leben, wow, ich sage mir, Herr, bitte ja nicht, gell? Keine Stadt. Also ich bin wirklich lieber auf dem Land und ja, da fühle ich mich wohl. Und das hat sich auch ganz stark auf meine Psyche und auf meinen Körper niedergeschlagen, dieser Umzug. Ich hatte psychische Probleme, ich hatte Herzprobleme, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe den ganzen Tag Sport getrieben, ich war immer auf 1000 Meter Höhe, manchmal höher, der Gipfel, der höchste in Laax ist 3000. Und dann hat sich auch mein Kreislauf und mein Herz darauf eingestellt und nun war ich auf 200 Metern tiefer. Und ich bin wirklich umgekippt. Ich musste zum Arzt, mein Herz war zwar gesund, aber ich hatte wirklich Probleme. Habe auch dann gerade keine Arbeit gehabt und litt furchtbar. Und das hat sich auf meine ganze Psyche und meinen ganzen Körper niedergeschlagen. Mein Mann konnte damit nicht umgehen. Und ich hatte auch da wieder kein Gegenüber. Er konnte das einfach nicht verstehen. Das ist kein Vorwurf, er konnte da einfach nicht mit umgehen. Und ich hatte fürchterliches Heimweh nach Laax. Fürchterlich. Ich habe, als wenn wir wieder mal nach Laax gegangen sind, ich wollte dorthin, aber ich habe Qualen durchgemacht, wenn ich dort war. Das war schlimm für mich. Und erst nachdem ich Jesus in mein Leben hineingelassen hat, er mich von diesem Heimweh geheilt. Da bin ich einmal vom Gottesdienst heimgekommen. Am Anfang, als ich im Gottesdienst war, habe ich ja eh nur geheult. Ich habe nur geheult. Bin mal heimgefahren, ich habe als Mast nichts gesehen und einmal musste ich wirklich stehen bleiben und dann habe ich gemerkt, wie Gott mich heilt und sagt, du bist heimgekommen. Deine Heimat ist bei mir. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, es muss jetzt nicht gerade eine große Stadt sein, aber ich könnte schon überall leben, denke ich. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass ich so fixiert bin auf irgendwas. Ja? Versteht ihr das, glaube ich? Und in dieser Zeit, wo es mir damals so schlecht ging, habe ich mich wirklich mit dem Gedanken oft befasst, ich gehe wieder heim nach Laax. Das war einfach ein Flop. Ich habe mich, keine Ahnung, ich halte es nicht aus. Und ich wollte wirklich wieder zurück. Mein Mann, wir waren auch noch nicht verheiratet, wollte ich wieder verlassen. Aber ich bin auch ein Mensch, wenn ich einmal Ja sage, dann ist es ein Ja. Das wusste ich noch nicht, dass es in der Bibel steht. Aber und ein Nein sei ein Nein und bin dann schon irgendwo, ja, stehe ich zu dem, was ich sage. Gut, und dann haben wir uns dann doch entschlossen zu heiraten. Wir haben am 8.8.88 geheiratet. Kann man sich gut merken. Gut, und wir haben nicht in Deutschland geheiratet, wir haben in Schweden geheiratet. Wir lieben den Norden und mein Mann ist da seit Jahren schon auf die Jagd gegangen, er ist Jäger, das ist sein Hobby und haben da Bekannte oben, die Hochzeit vorbereitet haben und wir haben dort standesamtlich geheiratet. Wir sind dann umgezogen nach Rickenbach im Jahre 92, weil ich habe zu meinem Mann gesagt, ich komme runter zu dir, aber ich bleibe da nicht da unten, also Basel und so. Nee, ich muss wieder in die Höhe. Und dann haben wir dann in Rickenbach ein Haus gebaut. Gut, ich habe dann in diese Ehe, bin ich eigentlich eingegangen und ich hatte bestimmte Vorstellungen von einer Ehe. Obwohl ich also nicht vorher groß in der Bibel eigentlich gelesen habe. Aber da steht, und das habe ich ja vorher ja auch schon so ein bisschen anders irgendwie mit diesem Bild versucht auszudrücken, im 1. Moses 2,24 steht, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und das war für mich, was Ehe betrifft, eine ganz klare Linie. Klar, wir hatten beide vor unserer Ehe Beziehungen, außereheliche Beziehungen, unsere Freunde und Erfahrungen, das ist klar, aber für mich, das war einfach so, aber für mich persönlich, was die Ehe betrifft, hatte ich einen hohen Anspruch. Es war aber dann diese Vorstellungen, die ich hatte von der Ehe, sind dann eigentlich nicht in Erfüllung gegangen. Und da fing auch so ein bisschen dann unsere Krise an. Ich trug von Anfang an in unserer Ehe sehr viel Verantwortung. Wir hatten den Hausbau, mein Mann war 12 Stunden weg am Tag. Dadurch, dass wir von Basel weggezogen sind nach Rickenbach, hatte er einen Fahrweg von jeweils 3/4 Stunde und er war 12 Stunden weg. Wir hatten 2 kleine Kinder, die Eva war gerade geboren, nachdem wir umgezogen waren und es war noch alles noch nicht fertig ums Haus rum und ihnen auch nicht. Und auch die ganze Bauleitung, das was da so anfiel mit den Handwerken, das lag alles auf meinen Schultern. Was ich dann auch gemacht habe, als ich das erste Mal schwanger war mit der Diana, das war für mich dann ganz klar, ich bleibe zu Hause. Kinder und Beruf, das habe ich, nee, das schaffe ich schon gar nicht. Also das war für mich ganz klar eine ganz klare Entscheidung und das rate ich allen jungen Müttern. Ich gebe Kurse für Babymassage und habe Rückbildungsgymnastik und ich rate all diesen Müttern, wenn ihr es könnt, bleibt doch bitte zu Hause. Und unsere Politik geht ja da mittlerweile in eine ganz andere Richtung. Unser Staat unterstützt das gar nicht. Also das ist ganz schwierig, weil manche Mütter finanziell ja wirklich arbeiten müssen, um das alles ja auf die Beine zu kriegen. Das finde ich eine furchtbare Entwicklung. Und ich habe mich da ganz klar entschieden, ich bleibe zu Hause, wenn die Kinder klein sind, habe mich dann auch erst selbstständig gemacht, 99, als sie so 10 und 12 Jahre alt waren. Aber ich merkte einfach, dass so von der Verteilung her in unserer Ehe einfach das alles nicht so ganz stimmte, was da so lief. Aber ich wusste nicht, warum und was es ist. Ich wusste nicht, dass es in diesem Buch ein Gott uns eine Gebrauchsanweisung gibt, wie ich meine Ehe zu leben habe oder wie ich sie leben kann, damit sie funktioniert. Grundsätzlich einfach, dass das Buch eine Gebrauchsanweisung für mein Leben ist. Das habe ich erst mit der Zeit erfahren dürfen und war eigentlich traurig, dass mir das vorher niemand gesagt hat. Und das ist etwas, was jeder von uns als Christ einfach als Aufgabe hat. Ja, das weiterzugeben. Das ist unser Auftrag, steht im Matthäus-Evangelium. Geht hinaus. Geht hinaus. Und das ist etwas, was ich jetzt ganz einfach spontan sage. Heute Mittag geht hinaus und bringt die Leute heute Abend mit rein. Das ist euer Auftrag. Und nehmt den ernst. Und das habe ich irgendwie nie erfahren. Und gemerkt, was da drin alles für ein Reichtum ist. Es ist ja unser Testament. Und da steht drin, wie ich eine Familie glücklich führen kann und leiden kann, wie ich Kinder erziehe richtig, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mich mit meinem Beruf zu verhalten habe. Es steht ja alles hier drin. Und wenn wir einiges nicht verstehen, können wir ihn bitten, dass er uns das erklärt. Und das durfte ich erst eigentlich lernen, nachdem ich 49 Jesus in mein Leben eingeladen habe. Und es war manchmal auch schmerzlich zu erfahren, Menschenskinder, warum ich das früher nicht erfahren habe. Warum war da niemand? Und ich habe gehadert mit Gott. Ich hatte Christen, so wie bei euch viele auch da sind, Menschen sind 20 Jahre schon gläubig und ich komme da an mit 49 und dachte, warum? Und ich war sauer auf meinen Papa. Bis dann ein älterer Pastor zu mir gesagt, Angelika, du wirst vielleicht nicht ganz verstehen, aber es ist so, sonst würdest du heute nicht da vorne stehen und könntest erzählen, was du erlebt hast. Also ich bitte manchmal, wir müssen Dinge durchgehen, um nachher einfach, Gott macht aus da draus einfach einen Segen. Aber das muss man erstmal, ja, ich hatte da viele Probleme am Anfang, das zu verstehen. In unserer Ehe war dann einfach so diese lange Abwesenheit meines Mannes ein Thema, was immer zu Diskussionen geführt hat. Die Erziehung der Kinder lag hauptsächlich auf meinen Schultern. Haus und Garten, ich hatte viele körperliche Arbeit. Gut, ich bin sportlich, ich bin eine agile Frau, ich kann anpacken. Und am Anfang dachte ich, Mensch, toll, naja, pack schon mal an. Aber dann merkte ich, das geht irgendwo nicht in die richtige Richtung. Und dann hatte ich auch Probleme mit meinen Schwiegereltern, darum habe ich auch diese Stelle vorher einfach vorgelesen. Immer wieder versuchten meine Schwiegereltern, sich in unsere Familien und die Erziehung unserer Kinder einzumischen. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich sage einfach auch, was ich denke. Und manchmal kommt es nicht gut an und ja, alle hören das auch nicht gern. Okay. Und da gab es dann auch recht Disput und auch da war keine klare Trennung da. Ja, es ist ja ganz wichtig, dass wir uns von unserem Elternhaus wirklich abtrennen und eine neue Familie beginnen. Das war uns auch nicht klar vorher. Gut. Unsere Ehe war eigentlich wirklich am Zerbrechen, und durch all diesen Frust hat jeder eigentlich von uns so seine eigenen Wege angefangen zu leben. Ich habe mich in meine berufliche Selbstständigkeit geflüchtet. Ich habe mich 99 selbstständig gemacht, habe ein Zentrum für Gesundheitssport gegründet, das ich immer noch habe und mit einigen Stunden auch noch aufrechterhalte, weil ich gebe noch Gymnastikunterricht, bin Rückenschullehrerin, eben quasi für Babymassage und möchte das jetzt im Moment dann auch wahrscheinlich ausweiten. Bin mittlerweile noch tätig an der Schule für Erziehungshilfe mit 9 Stunden, wo viele Heimkinder sind und wo ich da aber wahrscheinlich aufhören werde. Komme ich vielleicht nachher nochmal dazu. Die zweite Flucht, in die ich mich gestürzt habe, war die Esoterik. Und warum das so kam, das möchte ich ganz kurz einfach sagen. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht. Der Satan weiß ganz, kennt uns ziemlich genau. Er kennt unsere Schwächen, kennt unsere Stärken und unsere Sehnsüchte. Nicht alles, aber er weiß sehr viel. Er weiß leider zu viel, und damit kann er uns schaden. Mein Einfallstor war die Esoterik, das Mystische, das so Übersinnliche, das war mein Einfallstor, wo er benutzt hat. Ich war als Kind sehr viel allein, das könnt ihr eben auch alles sehr gut nachlesen. Und ich habe diese geistige Welt war für mich als Kind schon real. Ich habe begeistert Märchenbücher gelesen und diese Wesen in diesen Märchenbüchern waren für mich Realität. Ich habe diese Wesen gesehen, ich habe sie mit ihnen gesprochen, ich habe mich mit ihnen unterhalten, sie waren meine Spielkameraden, weil meine Eltern nicht sehr viel Zeit hatten in unserem Betrieb. Meine Brüder sind vom Alter her sehr viel weit auseinander, der eine ist 5 Jahre älter, der andere 10 Jahre, da war der Krieg einfach dazwischen und ich war das einzige Mädchen. Und in unserem kleinen 200-Seelendorf, wo ich aufgewachsen war, war ich auch das einzige Mädchen. Als ich in die Schule kam, in die Grundschule, da war Schule von 1 bis 8 in einer Schule drin, einem Schulzimmer, und da war ich. Unsere Klasse bestand aus 3 Schülern, 2 Jungs, 1 Mädchen. Und ich hatte immer diesen Kampf. Ich musste mich als Mädchen durchsetzen. Vor dem Unterricht, jeden Morgen in der Grundschule, habe ich mich einfach geprügelt mit den Jungs. Um einfach die Fronten zu klären. Das war manchmal nicht so schön, ja. Und in meinen Brüdern war es manchmal nicht anders. Und so war ich sehr viel allein. Und habe einfach etwas gesucht. Und ich hatte sehr viel Sensibilität für diese geistige Welt. Und das habe ich immer noch. Das ist auch eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Aber ich hatte nicht die richtige Anleitung, das wirklich einzusetzen. In der Jugend dann, so habe ich mich dann mit Astrologie beschäftigt, mit Numerologie. Ich bin natürlich auch in unserem Südschwarzwald ganz stark die Fasnacht vertreten. Und da habe ich mich auch sehr, sehr mit reingehängt. Das wäre jetzt ein Vortrag für sich, Fasnacht oder Fasching oder ich glaube, weiß Berlin, wie heißt es bei euch hier? Gibt Fasching, okay. Und meine berufliche Entwicklung hat mich eben in die Schweiz verschlagen und da habe ich dann so den richtigen tiefen Einstieg gefunden in die Esoterik. Kann ich mal so langsam so Bibelstelle gucken? Geht's nicht? Okay, gut. Ich habe dann mit einer Kollegin, mit einer Physiotherapeutin zusammengearbeitet, der ich auch lange befreundet war, auch in Laax zusammen gewohnt habe, und die hat mich dann so in diese tieferen Sphären eingeführt sozusagen. Sie hat mir die erste Reiki-Behandlung gegeben, ich habe dann eine Ausbildung für Fußreflexzonenmassage gemacht, ich kam mit Aura-Lehre in Kontakt, mit Chakra-Lehre, Reinkarnationslehre, die ganzen fernöstlichen Mythologien und Religionslehren. Und es hat mich fasziniert. Ich dachte, wow, jetzt habe ich es gefunden. Das jetzt endlich habe ich jemanden, der mir das alles genauer erklären kann, genauer aufschlüsseln kann. Und habe mich da voll reingehängt. Ich habe dann während der Schwangerschaften, während beiden Schwangerschaften, habe ich mich einweihen lassen in Reiki. Ich werde nachher auch kurz auf das Reiki nochmal genauer eingehen. Und was das bedeutet, ich habe dann nach und nach in meinem Studio angeboten, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ganz, ganz viele esoterische Kurse. Ich hatte sehr viel Zulauf, ich hatte sehr viele Referenten und hatte zu tun von Montag bis Sonntag. Ich habe Seminare angeboten, habe selber Seminare gegeben, habe an diesen Seminaren teilgenommen, habe das selber angewendet, diese ganzen Methoden. Auch da werde ich nachher eine Liste aushängen, was ich alles gemacht habe. Geht's noch? Ja? Okay. Und bin eigentlich dann immer mehr in dieses Arbeiten hineingerutscht. Ich war froh, wenn abends mein Mann nach Hause kam um 7 und ich schon im Studio unten war und ich ihn gar nicht sehen musste, um all diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Für mich war einfach der Wunsch, dass durch diese ganze Esoterik, das ist einfach zu versuchen, mich selber zu verwirklichen, mein eigenes Ich zu finden auf diesem Weg. Und in der Esoterik wird eigentlich auch gelernt, diese Selbstfindung, diese Selbstverwirklichungsphilosophie. Und da bin ich voll reingekommen. Dann heißt es in der Esoterik, das war ganz schrecklich eigentlich im Nachhinein zu erfahren, auch meine Reiki-Meisterin, die mich eingeweiht hat, hat es einfach auch so unterstrichen, dass eigentlich so, wenn man verheiratet ist und sie wusste von meiner Ehekrise, dass es dann einfach heißt, na ja, du gehst halt so diese fernöstliche Lehre, du gehst mit einem Menschen, mit einem Mann so eine bestimmte Phase, der hat dich jetzt begleitet und dann hat er so auf Deutsch gesagt jetzt ausgedient. Ja, also in der Esoterik wird Scheidung, Trennung bejaht. Ja, das ist ganz klar so. Das ist ja erschreckend. Also der Mann kann ein Hindernis sein. Und das habe ich dann ja auch so gelebt. Die Auswirkungen einfach von diesem Leben und dass ich tiefer und tiefer in die Esoterik hineinkam, war, dass einfach unsere Ehe zerstört war. Die Familie war für mich eine Belastung. Auch meine Kinder. Sie waren da so 7, 9 Jahre alt. Und ich habe auch manchmal sie gegen meinen Mann ausgespielt. Dann kam eine finanzielle Krise dazu, gesundheitliche Probleme. Ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe Leistungssport betrieben und sehr viele Sportverletzungen erfahren. Und jetzt begannen die Schmerzen, und zwar Ruheschmerzen. Wenn ich versucht habe, nachts zu schlafen, dann hatte ich Schmerzen ohne Ende. So wie wenn jemand ein Messer in meine Gelenke hineinwühlt und da so richtig drin rumdreht. Es war schlimm, ich konnte manchmal gar nicht mehr unterrichten. Es war wirklich schrecklich. Dann bekam ich Depressionen. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Und ich habe Gott sei Dank diese Fröhlichkeit wieder vom Herrn zurückbekommen. Aber ich wurde depressiv und ich sah auch keinen Sinn mehr in meinem Leben. Und dann kam dazu, dass ich mich immer mehr zurückzog. Den Menschen, die zu mir kamen in diesen Seminaren, auch in der Gymnastik, die zum Teil ja wirklich mit Problemen kamen und Hilfe erwarteten von mir, da merkte ich, das kann ich gar nicht leisten. Weil auf der einen Seite merkte ich, diese ganzen Methoden, die ich an mir ausprobierte, die funktionierten ja gar nicht, mir ging es immer schlechter. Und wie sollte ich dann anderen helfen können? Also die Leute kamen zu mir und die gingen mir irgendwann langsam auf den Geist. Sagt jetzt, Mensch, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem ganzen Zeug. Und was mache ich? Wer hilft denn mir? Ich habe mich zurückgezogen, immer mehr in die Isolation. Ich wurde intolerant, ich wurde aggressiv, auch in der Familie. Und ich hatte Selbstmordgedanken. Das war eigentlich so mein Werdegang in der Esoterik. Und ganz kurz möchte ich jetzt das, was von meinem Mann, ich muss gerade einen Schluck was trinken. Mann ganz kurz einfach machen, wie es ihm dann ging. Eben er ist, mein Mann, es war auch so, dass er nicht so ein extrovertierter Mensch ist wie ich. Und ich denke, Männer haben eh so ein bisschen Problem, sich zu öffnen und zu reden. Ich finde es übrigens ganz schön, dass heute auch Männer da sind. Seid herzlich willkommen. Ist kein Zufall, dass ihr da seid. Ist schön. Ja, und Männer, denke ich, das habe ich vor kurzem gelesen, wir Frauen reden sehr viel, aber oft haben wir auch viel zu sagen. Okay? Okay. Gut, und für Männer ist es manchmal etwas schwierig, ja? Aber ich kann euch eins sagen, das kann man lernen. Das kann man lernen. Mein Mann hat es wirklich gelernt, er ist immer noch dran, wir sind beide immer noch dran zu lernen. Ich vielleicht manchmal mehr, dass ich den Mund halte und er, dass er mehr auftut. Aber das kommt dann schon so, wenn wir uns dann da ergänzen, ist das wunderbar. Genau. Und ja, für ihn war dann einfach seine Reaktion in dieser Krise drin, er hat sich immer mehr zurückgezogen. Es kam dann auch die finanzielle Krise dazu und er war dann einfach als Familienoberhaupt auch so diese Verantwortung, die Familie
weiterhin zu halten, ja, finanziell auch das Haus zu halten. Und das hat ihn natürlich in noch mehr Arbeit hineingezogen, in mehr Karriere hineingezogen. Und auf der anderen Seite hatte er immer weniger Zeit für uns. Und mit all diesen Diskussionen, wo ich immer wieder anfing und sagte, Mensch, das ist nicht okay und das und so weiter, das hat ihn überfordert und er hat sich dann zurückgezogen und irgendwann haben wir uns nur noch angeschwiegen. Da lief gar nichts mehr, in jeglicher Ebene nichts mehr. Und dann, ja, er hat auch nicht viel irgendwie übrig gehabt für diese esoterische Geschichte. Er hat mal so ab und zu mal was mitgemacht, er hat auch mal sich heilen lassen von mir durch eine Handauflegung, als er Zahnschmerzen hatte, hat auch funktioniert durchs Reiki, aber sonst kam er da nie so rein, Gott sei Dank. Gott hat ihn da echt bewahrt. Und aber was er immer sagt, und das sage ich jetzt in seinem Part, was er dann später erkannt hat, durch das, was er in der Bibel gelesen hat, er hat mich auch nicht davon abgehalten. Und das ist das, die Aufgabe der Männer. Ihr Männer, ja, ihr habt Verantwortung für eure Frauen. Ihr seid das Haupt der Familie. Und wie das wirklich geht, und ich denke, das ist gar nicht so einfach, ja, das in unserer heutigen Zeit zu leben, aber da steht eine Anleitung und wenn ihr die wirklich leben wollt, dann hilft euch Gott dabei. Und das ist etwas, was er natürlich, wir wussten es nicht und er wusste es auch nicht, er hat mich nicht davor gewarnt, in diese Richtung zu gehen. Er hat mich einfach machen lassen. Gut. 2002 hat Gott in mein Leben eingegriffen. Sonst würde ich heute nicht dastehen. Sonst würde meine Familie, so wie wir sie jetzt haben, nicht mehr existieren. Und für mich ist heute so ein Geschenk, dass meine Tochter dabei ist. Das ist so schön. Ich freue mich einfach darüber. Und es wäre nicht passiert, hätte Gott nicht eingegriffen und unsere Familie gerettet. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn das nicht so wäre, was meine Mädels machen würden und so weiter, ob sie abgedriftet wären. Und ich muss wirklich sagen, wir dürfen stolz auf sie sein, wie sie ihr Leben anpacken. Das ist echt wirklich schön zu sehen. Das Jahr 2002, das war so mein Schicksalsjahr. Oh, jetzt muss ich schon ein Uhr. Ich lege einen Zahn zu, weil ich möchte schon noch einiges euch weitergeben. Könnt ihr gerade durchmachen bis heute Abend. Aber ich habe meiner Tochter versprochen, wir müssen noch shoppen gehen. Das ist ganz wichtig. Ja, also ich denke, es hat genug Läden, dass es nur fehlt halt vielleicht an Finanzen. Okay, gut. Ja, im Januar 2002 starb mein Vater. Ihn habe ich noch mit Reiki behandelt und nachdem ich dann wirklich zu Gott gefunden habe, zu Jesus, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, das könnt ihr euch sagen. Obwohl ich weiß, auch damals hat Gott, ich sage immer, Gott ist größer als all unsere Fehler. Und all unsere, alles, was wir so uns zusammenreimen, Gott sei Dank ist er größer. Und ich weiß, dass mein Vater im Himmel ist. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich. Und das ist, ich habe auch hinterher das alles vor Gott gebracht und ihn um Vergebung gebeten. Dann starb, ihr habt ja gesehen, wir haben Pferde, ich bin eine leidenschaftliche Reiterin und wir haben zwei große Pferde, unsere Töchter sind lange Jahre auf Turnier gegangen, ich auch. Wir haben zusammen eine Turniersaison so ein paar Jahre hinweg durchgezogen und jetzt haben wir diese Pferde halt noch und noch zwei so kleine Mini Cooper, so zwei Ponys und die müssen ja auch bewegt werden und mittlerweile reite ich zwei Pferde, muss sie bewegen und weil die Töchter keine Zeit mehr haben. Und ich liebe einfach Pferde und in diesem gleichen Jahr starb mein Pferd. Ich hatte mit 41 erst mir den Traum erfüllen können und mein Mann hat mir diesen Traum erfüllt, ein eigenes Pferd zu haben. Und das war ein sehr besonderes Pferd. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Liebespferd und die Mädels sind mit ihm aufgewachsen, haben Turniere mit ihm gewonnen und das war so sehr speziell. Und dieses Pferd ist mir wirklich geraubt worden. Und ich war eine Woche krank, als dass der Moonlight Hisa gestorben ist. In diesem Jahr hatte ich wirklich Selbstmordgedanken. Ich hatte keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ich sah einfach keinen Sinn mehr. Es wuchs mir alles über den Kopf und ich sah auch mit diesen ganzen Methoden, obwohl ich da immer noch weitermachte. Es ist wie so eine Spirale. Du fängst irgendwo an und wenn es nur was ganz Kleines ist und wenn es nur was, je nachdem, klar, bei jedem ist die Geschichte anders und wie jedem reagiert anders und entscheidet sich anders. Das ist ganz klar, das ist meine Geschichte. Und ich möchte da jetzt auch niemanden jetzt irgendwie, ja, dass ihr das vergleicht, aber dass ihr da einfach das euch anhört. ich habe dann immer mehr getan, immer mehr die Suche einfach ausgebreitet. Ich habe so viele Techniken durchprobiert und ich habe immer gedacht, bei dem nächsten finde ich die Antwort. Und in diesem Sommer 2002 hat mir auch Gott einen Traum gegeben, den möchte ich jetzt nicht erzählen, lest es, ich gehe da jetzt wirklich schneller durch, lest es im Buch nach. Ich wusste nicht, dass der Traum von Gott ist, aber mittlerweile weiß ich das und wusste es auch dann relativ schnell nach meiner Bekehrung. Auf alle Fälle habe ich in diesem Sommer einen Anruf bekommen von einem Freund, der Tierheilpraktiker ist und sich auch bekehrt hat, kurz vor mir, hat mir angerufen, hat gesagt, Angelika, hör auf mit Reiki, Reiki ist okkult. Ich habe also auch während dieser Zeit, als ich selbstständig war, meine Reiki-Ausbildung vollständig zu Ende geführt. Ich habe Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, diese ganzen Grade, wo ich nachher noch mal genauer einfach klären möchte, gemacht, bis zur Lehrerin. War gerade voll in der Ausbildung und er ruft mich an und sagt, Angelika, hör auf, Reiki ist okkult. Und ich dachte, pff, der spinnt. Der macht ja auch dasselbe. Hat ja mein Pferd mit energetischen Mitteln, mit Homöopathie und mit Pendeln und mit allem Akupunktur, mit allem behandelt. Im Endeffekt ist er gestorben. Alles durchprobiert und es hat nicht funktioniert. Und ich dachte, jetzt kommt der und sagt, das ist alles nichts. Und vor allem war für mich, ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen. Ich war 45, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe immer viel Power- und Konditionsgymnastik gemacht. Sagte, ja gut, also so bis 50 hält ich das noch durch. Und dann muss man langsamer machen. Jetzt bin ich 57, habe immer noch Powergymnastik. Okay. Und dachte, ja, so ein Standbein, ein sanfter Standbein, Yoga, das war nicht so meins. Das war in unserer Ausbildung drin, aber Reiki, dachte ich, wow, da kann ich an einem Wochenende richtig auch Geld machen. Die Ausbildungen sind teuer und auch die Kurse, die man dann anbieten kann, sind auch teuer. Und dachte, das wär's doch, das ist was Ruhiges und so weiter, da kann ich dann wirklich Geld machen damit. Und dann kam dieser Mann und sagte, hör auf damit, Reiki ist okkult. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist ja auch so das Problem, wenn ich viel mit Menschen einfach auch in Kontakt komme, die dann auch voll in der Esoterik sind, die ihre volle Praxis haben, die ihr ja auch im gesundheitlichen Wesen zieht es ja alles mit rein, denen dann zu sagen, du musst aufhören damit. Das ist der erste Gedanke, hey, wo bleibt meine Existenz? Ja, das ist eine ganz, da kommen ganz fundamentale Ängste, die ich ganz gut verstehen kann. Aber ich muss dann einfach immer sagen, hallo, er hat einen besseren Plan. Er weiß, und ich, ja, ich existiere ja immer noch, oder? Und er hat es wirklich gut, ja, also er hat einfach einen besseren Plan. Wir meinen ja immer, das ist das Beste und das ist das Tollste für mich. Und dann sind wir vielleicht ganz schön fürchterlich auf dem Holzweg. Gut, und dann kamen Dinge, die Gott in diesem Jahr zugelassen hat, die mich wirklich aufmerksam gemacht haben. Endlich ging mir mein Licht auf. Es passierten auch im Geistigen, könnte ich so viel erzählen, was ich erlebt habe, steht nicht im Buch, aber ich denke, vielleicht gibt's da auch bald mal eine Fortsetzung, was ich da im Geistigen erlebt habe. Das war zum Teil so super toll und dann in diesem Sommer aber hat sich das Blatt gewendet. Ich hatte Horrorvisionen zum Teil. Wirklich fürchterlich. Und da habe ich plötzlich gemerkt, da stimmt was nicht mehr. Und dann kam ich an einem Punkt, wo ich wirklich sagte, ich kann immer weiter. Und bin dann wirklich, habe dem Rat gefolgt von diesem Mann und habe einen Evangelisten angerufen in Frankreich, der in Frankreich wohnt, der Thierry Kopp, und bin zu ihm und ja, an einem Morgen und er hat nichts von mir gewusst und eben eigentlich einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Angelika, wenn du Reiki weitermachst, dann gehst du direkt in die Hölle und ich kann dir den Weg in den Himmel zeigen. Das war knallhart. Der Thierry ist so, der sagt einfach, wo es lang geht. Aber für mich war es genau richtig. So betüttel und so ein bisschen sowas, das hätte ich gar nicht gebraucht, weil das ist es nicht. Also für mich war es das nicht. Ich habe an diesem Morgen, es war im Oktober 02, mein Leben Jesus gegeben, obwohl ich absolut keine Ahnung hatte, was das heißt. Ich wusste nur, das andere will ich nimmer. Und ja, jetzt nehmen wir mal diese Bibelstelle Matthäus 12, Vers 43 bis 45. Blätter schon mal, ob geht's? Ich habe in diesem Moment, das möchte ich euch vielleicht ganz kurz sagen, bevor ich weitermache, eine Bibelstelle bekommen. Ich habe als Esoteriker in der Bibel gelesen. Ich habe diese Stellen rausgesucht, die mir gefallen haben. Ich habe diese Bibelstellen so für mich genommen, wie ich sie brauchte. Und ich habe in die Bibel die Reinkarnation hineininterpretiert. Ja, geht's? Und einfach auch gesagt, ja, also das ist rausgenommen worden und so weiter und so fort. Aber ich habe es natürlich nicht gekannt, die Bibel. Und ich habe in diesem Moment, also dieses Leben an mir vorbeiging und ich mich entscheiden musste, und das muss man halt einfach, ich muss diese Entscheidung machen. Und das ist ja auch der Unterschied zu Gott und zu Satan. Die Tür zu unserem Herzen, die hat nur innen eine Türklinke. Ja? Jesus macht die nicht auf. Er geht uns nach, aber die Entscheidung, die Tür aufmachen, das muss ich tun. Und beim Satan ist es eine ganz andere Geschichte. Der fragt nicht lang. Wenn wir durch unser sündiges Verhalten ihm die Tür öffnen, dann ist er drin. Und da fragt er gar nicht. Und da macht er alles kaputt, was er nur kann. Das ist der Unterschied. Und diese Bibelstelle bekam ich, die kennt ihr sicher. Und ich habe sie nicht verstanden. Und mittlerweile verstehe ich die immer mehr und mehr. Dass wir wirklich und aufpassen müssen, dass wir gefüllt sind vom Heiligen Geist, gefüllt sind mit dem Wort, weil sonst hat er immer noch eine Chance, ja, dass wir fallen und dass wir ihm einen Angriffspunkt geben. Das ist ganz wichtig. Und ich habe gestern Abend im Flugzeug noch ein Buch gelesen und da steht drin, es ist nicht die Frage, die ich mir stellen muss, bin ich glücklich, sondern bin ich frei. Habe ich dann lange überlegt über diesen Satz, weil wir uns ja fragen, klar will Gott, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind. Das ist nicht die Frage. Aber die Reihenfolge muss anders sein. Bin ich frei, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich nicht frei bin, dann bin ich auch nicht glücklich. Dann habe ich keinen Frieden. Und das ist ganz wichtig. Gut. Ich habe dann wirklich, das könnt ihr nachlesen, was ich dann alles getan habe, wie ich reagiert habe auf meine Bekehrung. Ich habe alles verändert, ich habe sofort meine Seminare aufgehört, ich habe aufgeräumt in unserer Wohnung, in unserem Haus. Zum Teil vielleicht zu viel, zum Teil vielleicht zu extrem, auch bei den Zimmern von den Kindern, da haben wir radikal ausgeräumt, was zum Teil vielleicht nicht richtig war. Aber wisst ihr, ich habe so viel nach meiner Bekehrung einfach auch, ich habe so viel erlebt, dann dunkle Dinge, wo ich gemerkt habe, ich habe diese Geister gerufen. Und als ich mich bekehrt habe, ich habe den Engel des Lichts gesehen. Und nach meiner Bekehrung, als der wusste, ich habe die Seite gewechselt, dann war diese Maske dieses schönen Engels des Lichts nicht mehr schön. Dann habe ich Fratzen gesehen, die wollten mich umbringen. Ich könnte euch Storys erzählen, wo mir es echt ans Leben ging. Und darum war es mir wichtig, ich mache einen radikalen Schnitt. Ich schmeiß lieber zu viel weg als zu wenig. Das muss jetzt nicht für jeden so gelten. Ich habe so gelebt. Und es war vielleicht extrem, auch für meine Familie, aber ich auf der anderen Seite, ja, ich würde es vielleicht wieder so tun. Ich sage mir lieber, ich schmeiße etwas mehr zurück, der Herr gibt's zurück. Und dann kommt's von ihm und ja, also ich habe wirklich eine radikale Wendung gemacht in allem. Und ja, das war nicht einfach für meine Umwelt und auch nicht für meinen Mann. Und auch sicher auch nicht für meine Kinder. Mein Mann, jetzt kannst du mal wieder, ja, okay, danke. Mein Mann hat es natürlich so angeschaut und so für sich gedacht, jetzt war es vorher Reiki, Buddha, Hinduismus oder was weiß ich was alles und jetzt heißt er halt Jesus. Und aber trotzdem hat er so langsam gemerkt, dass ich mich verändert habe. Ich habe dann auch überall in den Wohnungen Bibelsprüche aufgehängt. Was ihn ganz arg geärgert hat, war Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt Jesus, nimmt er für sich in Anspruch. Und das ist ja etwas Totalitäres. Und das wenn ich das zum Teil manchen Leuten sage, dann wuff, ja, dann ist die Bombe explodiert. Das ist so provozierend. Und das ist halt nun mal so, Jesus ist der Anstoß. Ja, das wissen wir, ist der Eckstein. Und das wird immer so sein. Und das müssen wir halt auch aushalten als Christen, ja, je nachdem, klar. Aber er merkt, er fing dann einfach heimlich an, Bibel zu lesen. Er ist an Weihnachten mit in den Gottesdienst. Und dann haben wir Frauen uns dazu entschieden, uns taufen zu lassen. Auch unsere Mädels haben die Entscheidung für Jesus im Jahr 2002 noch gemacht, wo sie noch sehr jung waren. Und dann haben wir uns beschlossen, uns zu taufen, eben am 2.2.03. Und mein Mann ist den Kindern zuliebe mitgegangen und irgendwie wurde er einfach auch durch die Lieder und durch die Atmosphäre im Gottesdienst einfach berührt und Gott hat ihn echt überführt und er hat am Abend des gleichen Tages noch sein Leben Jesus gegeben. Ja, das war einfach schön. Ja, ihm gehört die Ehre und der Applaus. Ja, aber dann war ja unsere Ehe noch nicht geheilt. Und mein Mann ist dann mit auf dem Seminar, also der Terry Korb hat uns wirklich, dem habe ich viel zu verdanken, wir sind auch noch gute Freunde, wir haben immer noch Kontakt, so gut es geht, der ist auch sehr viel unterwegs. Und hat dann uns immer so einmal im Monat zum Trainingslager aufgerufen. Entweder waren wir bei uns in der Nähe in Rickenbach oder viele, da haben sich damals ganz interessanterweise lauter Pferdeleute bekehrt, um diesen Tierheilpraktiker herum. Und dann, die waren im Raum Stuttgart zu Hause. Also waren wir immer einmal im Monat bei uns im Hotzenwald und dann einmal im Stuttgarter Raum. Und er hat uns wirklich, ich bin ihm so dankbar, fundierte Lehre über Heilung, über Befreiung und über die Bibel. Und ganz klar, da bin ich so dankbar, haben wir einen guten Grundstock, gutes Fundament von ihm bekommen. Und wir haben dann auch, mein Mann und ich, nach einem Seminar wirklich Gott gebeten, in unsere Ehe einzugreifen, uns zu helfen. Und wir haben das erste Mal, und dann ist ein großes Wunder passiert. Wir haben nach einem Seminar im Februar 03 das erste Mal zusammen gebetet. Und da ist wirklich uns das von den Augen gefallen, wie Schuppen. Wir konnten uns in den Armen liegen, wir haben verstanden plötzlich, dass das alles eine Lüge war, was der Satan uns eingeredet hat, dass wir uns nicht mehr lieben. Mein Mann dachte immer, er hat die falsche Frau geheiratet. Und wir konnten uns wieder in den Armen liegen, wir haben uns über Wochen hinweg wirklich aufgeräumt, untereinander, miteinander, Dinge bekannt, auch unsere Beziehungen vor der Ehe und so weiter. Es war nicht einfach, ich kann es euch sagen. Hat viel Tränen gekostet, aber Gott hat es wirklich belohnt. Ja, und dann haben wir nochmal geheiratet. Wir haben ja nur standesamtlich geheiratet. Und Gott hat uns ganz klar aufs Herz gelegt, macht den Bund noch mit mir. Richtig fest. Und wir haben den zweiten Hochzeitstag am 24.10.03. haben wir nochmal geheiratet. Weil, das müssen wir ja auch wissen, Satans Ziel, das was ich vorher vorgelesen habe, auch dies mit dieser dreifachen Schnur. Wenn eine Ehe gegründet ist, nicht auf dieser Basis, dann sind die Möglichkeiten, die Satan hat, sehr groß. Und wenn wir uns umgucken in unserer heutigen Gesellschaft, wie hoch die Scheidungsrate ist, auch unter Christen, das wissen wir auch, dann ist das schlimm. Und das ist das, wem sein Ziel ist. Das Satans Ziel ist es, Ehen zu zerstören, weil es ist die kleinste Zelle der Kirche. Ja, das ist sein Ziel. Und ich arbeite in der Schule für Erziehungshilfe jetzt mittlerweile 6 Jahre und ich sehe, wie unsere Gesellschaft zugrunde geht. Es ist so schlimm. Es tut so weh, wie die kleinen Kinder keinen Halt mehr haben in den Familien, weil sie zerstört sind, weil da Alkohol, Drogen, Missbrauch ist und so weiter. Ich habe Kinder, die aus den Heimen kommen, die haben die ganze Palette schon hinter sich und die sind erst 10, 12 Jahre alt zum Teil. Gut. Ja. Ich gehe jetzt weiter und zwar jetzt denke ich, was ich heute jetzt ganz kurz noch machen möchte. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich euch sage, was ist Esoterik, wie kann ich es unterscheiden und wo kommt es her? Was noch, ganz kurz, was ich, Diana, kannst du so langsam die PowerPoint, warte mal, was haben wir zuerst, Bibelstellen, lassen wir jetzt mal noch. Das Reiki, nimmst nur das Kleine, das Wort. Was einfach Gott auch noch getan hat in unserem Leben, ich möchte heute Abend ein bisschen mehr davon erzählen, wie ging es denn weiter? Ja, so die Fortsetzung folgt. Und darum bitte ich euch, kommt heute Abend und bringt einfach Leute mit, die Jesus noch nicht kennen. Geht an Hecken und Zäune. In Berlin gibt's viele von, gell? So Hecken und Zäunen, oder? Okay. Also, wir gehen shoppen und ihr bringt die Leute beim Abend. Aber vielleicht läuft uns auch noch jemand über den Weg. Genau. Gott hat ja wirklich uns viel nach unserer Bekehrung wirklich Männer und Frauen Gottes an die Seite gestellt, die uns wirklich viel, viel gute Lehre gegeben haben. Da bin ich so dankbar dafür. Weil wir sind jetzt 8 Jahre bekehrt, das ist nicht lang. Und wir haben echt einen Crashkurs bekommen. Das denke ich immer wieder. Mein Gott, hat Gott ein Tempo draufgelegt, aber er hat ja auch nicht mehr viel Zeit. Er hat unsere Ehe geheilt, er hat meine körperlichen Schmerzen geheilt. Ich hatte vor meiner Bekehrung noch einen schweren Reitunfall und ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich muss zwar immer wieder mal kämpfen dagegen, die kommen manchmal wieder. Und ich sage, Herr, Durch deine Wunden bin ich geheilt. Er hat mein Heimweh geheilt. Unsere Tiere zum Teil, da könnte ich auch einiges erzählen. Meine Mutter und mein jüngerer Bruder sind zu Jesus gekommen. Meine Mutter ist letztes Jahr im April gestorben. Ich weiß, Gott hat mir ganz klar gezeigt, er hat sie geholt. Ich sehe sie wieder. Und leider ist aber daraus, obwohl das eigentlich vorher gut war, ein Familienfrieden entstanden, der ist leider durch den Tod meiner Mutter, habe ich jetzt keinen Kontakt mehr zu meinen Brüdern. Das hat mit sicher auch mit dem Glauben zu tun. Das hat aber auch wie noch immer sowas leider auch mit den Finanzen zu tun. Meine Schuletätigkeit, wo ich jetzt 6 Jahre bin, die werde ich wahrscheinlich jetzt beenden. Und Gott hat uns dieses Haus geschenkt, das ihr da gesehen habt. Auch da durften wir viele Wunder erleben, wie das einfach gelaufen ist. Gut, aber jetzt wirklich möchte ich euch einfach sagen, was steckt hinter all diesem? Gut, das Reiki. Was ist Reiki? Reiki ist eine ganz alte japanische Heillehre. Man sagt, dass dieser Mönch Mikao Usui ein Christ war, der dann zum Buddhismus konvertiert ist. Man weiß, um Reiki ist es alles eine Legende. Man hat nicht genau, auch die Reiki-Leute streiten sich darum, was da genau die richtige Lehre ist. Dieser Lehrer, Mikao Usui, soll scheinbar ihn an einer Universität oder Hochschule unterrichtet haben und seine Studenten haben ihn eines Tages gefragt, wie hat Jesus geheilt? Und es gibt in Japan einfach eine Regel, dass ein Professor, der seinen Studenten oder Schülern keine Antwort geben kann, der darf nicht weiter unterrichten. Der muss die Antwort finden. Er hat sich auf die Suche gemacht, hat in Sanskriten, in allen Religionen geforscht und hat scheinbar nach einer gewissen Fastenzeit eine Erscheinung gehabt und eine Erleuchtung gehabt und hat es gibt im Reiki einfach Kraftzeichen, die wie Mantras sind. Also das Reiki hat buddhistischen Hintergrund. Und hat dann wegen dieser Fähigkeit, scheinbar ist er dann von diesem Berg heruntergekommen, konnte sich selber heilen, konnte andere heilen durch Handauflegen. Das ist eine super gute Kopie. Ja, Jesus heilt durch Handauflegen und wir wissen, dass der Satan auch Wunder tun kann. Und ich denke, es werden Zeiten kommen, wo wir sehr schwer dieses auch noch zu unterscheiden können. Ja, darum ist es wichtig, dass wir wissen, was da los ist, was steckt dahinter. Es heißt, Reiki ist eine universelle Lebensenergie, es wird geheilt durch Handauflegen oder durch eine Fernbehandlung und das ist das gleiche wie Voodoo-Zauber. Also ich habe von irgendjemandem einen Gegenstand, ein Haar oder ein Kleidungsstück oder ein Bild und ich bespreche es. Oder besser gesagt, im Reiki sagt, ich bete drüber und tausche einfach nur die Worte aus. Aber es ist nichts anderes, was im Voodoo-Zauber abläuft. Es ist Zauberei und Hexerei. Gut, dann hat man im Reiki-Grad die verschiedenen Einweihungsgrade, den ersten Grad, der so für den Hausgebrauch ist sozusagen, der zweite Grad mit Fernheilungen, den Meistergrad, wo ich einfach fähig bin oder eine Erlaubnis habe, Reiki-Kurse zu leiten, also ich hatte auch eine Reiki-Gruppe und da einfach andere Menschen zu heilen, zu behandeln und natürlich auch Geld zu verlangen und dann habe ich die Lehrerausbildung gemacht, die mich befähigt hätte, einfach andere in diese Grade einzuweihen. Und das kostet richtig Kohle, ja, wenn man die solche Kurse anbietet. Da hat Gott mich Gott sei Dank gestoppt. Was bei Reiki einfach leider so ist, und es boomt immer mehr, ich sehe mit Erschrecken, wie das Reiki zunimmt, überall und auch in die Medizin immer mehr reinkommt. Es ist eine anerkannte alternative Heilmethode. Es gibt Kliniken, wo nur mit Reiki behandelt wird. Es ist erschreckend. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter und zwar möchte ich die Wirkungen, Einflüsse alternativer Medizin, Bild 9, 10 und 11. Wie kann ich jetzt unterscheiden? Wo kommt? Ich möchte euch einfach zeigen und ein Hilfsmittel in die Hand geben, wie könnt ihr unterscheiden, wie könnt ihr prüfen? Weil ich denke, dass es Zeiten wird geben, die relativ schnell auf uns zukommen werden, wie dieses ganze Okkulte, das boomt. Es wird immer mehr. Es hat immer neue Namen, es wird immer mehr und wir können nicht mehr unterscheiden. Es ist ein Sumpf. Und wir müssen ein Werkzeug haben, wo wir prüfen können. Klar, immer die Bibel, das ist ganz klar, dass das das erste Prüfungskriterium ist, aber ich muss ja auch ein bisschen Wissen haben, um dahinter zu gucken. Gut, das ist das Erste? Ja, also welche sind die Wurzeln von alternativen Methoden und Therapien? Und da zähle ich jetzt, tue ich meine Liste nochmal auf, die früher. Nee, das kommt nachher. Ja. Dann mach mal 10, Kat, bitte weiter. Gut, so, das ist der Ursprung. An dem können wir es prüfen. Dieses ganze Gedankengut in Okkultismus und Esoterik, New Age und so weiter, kommt aus dem Hinduismus, aus dem Taoismus und aus dem Buddhismus. Buddhismus ist jetzt da, wäre das nächste dann, aber das lassen wir jetzt erstmal das hier. Ihr seht was unter Taoismus, da komme ich nachher mal dazu, was ist Taoismus? Da zählt Akupunktur, Akupressur dazu, chinesische Medizin, Bachblütentherapie und Kinesiologie zum Beispiel. Hinduismus, Yoga ist eine ganz klare hinduistische, es ist sogar eine Philosophie, Yoga, eine ganz, ganz starke Machts-Yoga. Jede Yoga-Übung hat einen bestimmten Namen von einer Gottheit und ihr wisst, dass die Hindus tausende von Göttern haben. Und jede Yoga-Übung hat den Namen einer Gottheit und ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr eine Yoga-Übung macht unter diesem Deckmantel des Yogas, wenn ihr irgendwo hingeht, dann verbeugt ihr euch automatisch vor dieser Gottheit. Ob ihr wollt oder nicht, das sind geistige Gesetze. Wie die bei jedem Einzelnen wirken, das kommt darauf an, wo ihr glaubensmäßig einfach auch steht. Ja, das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, diese Yoga-Übungen sind Gottheiten. Das muss man wissen. Und dann die transzendentale Meditation, also diese tiefen Meditationen. Das ganze New Age-Denken hat hinduistischen Hintergrund mit Reinkarnationslehre und so weiter, Karma-Lehre, ja, dass ich mich ja verbessern muss im nächsten Leben, als besserer Mensch auf die Welt zu kommen und dann irgendwann ins Nirvana übergehen zu können, in das Nichts. Es ist eigentlich erschreckend, dass ich mich dahin bewegen soll, nichts zu sein. Also da sind wir doch froh, dass ich weiß, ich habe meinen Platz im Himmel. Da bin ich nicht nichts. Dann Ayurveda, genau das Gleiche. Okay, nächste Folie gerade mal bitte. Eben, Buddhismus, tibetische Medizin. Buddhismus ist auch eben ein ganz, ganz tiefer, hat Einfluss auf diese ganzen alternativen, okkulten und esoterischen Methoden. Okay, gerade das Nächste, war das noch? Genau, also die drei. Taoismus, was ich gerade noch vielleicht ausführen will, Taoismus, Konfuzius, das waren eigentlich Lehrer, die vor Christi Geburt gelebt haben, der Laozi zum Beispiel, die ganz klar auch etwas herausgefunden haben. Mach mal Taoismus, 2, 4, was habe ich da? 2, 4 und 6, aber erst mal 2, genau. Also das sind jetzt alles aus dieser CD. Ja, das ist also wirklich so ausführlich und sehr begreiflich und einfach gut strukturiert aufgebaut. Gut. Konfuzius, Laozi waren kluge Männer. Die haben ganz klar erkannt, dass es Gut und Böse gibt. Ja? Und das wird heute Abend auch so mein Thema sein, Gut und Böse. Weil in unserer heutigen Welt viele sagen, ach, den Teufel gibt's doch gar nicht. Und so weiter, ja. Und auch Hölle und sowas. Ach, da wollen wir ja auch gar nichts hören davon. Aber das ist nicht so. Auch diese Männer haben erkannt, es gibt Gut und Böse. Nur haben sie sich dann, einfach das sehr einfach gemacht und eine Philosophie entwickelt. Dieses Yin-Yang-Zeichen. Da verbindet sich das Gute mit dem Bösen. Und in dem Bösen ist ein Punkt vom Guten und im Guten ist ein Punkt vom Bösen. Ja, seht ihr dieses Yin-Yang-Zeichen? Das kennt ja sicher alle. Gut, darauf basiert auch diese Energielehre, dieses Qi. Also alles, wo irgendwelche Methoden sind, wo dieses Qi, dieses Qi drin vorkommt, da muss euch die Warnlampe angehen. Reiki, Tai Chi und so weiter. Es gibt immer mehr. Ja, okay, gerade mal weiter, nächste Folie. Was war's? 4? Habe ich gehört? Genau. Der Taoismus kennt nichts Absolutes, ja. Also das Gute und das Böse verbindet sich. Es ist alles im Grunde genommen in Ordnung, ja. Aber da haben wir ja eigentlich von der Bibel her ganz was anderes. Gut und Böse haben dieselbe Quelle, sagt der Taoismus. Aber in die nächste Folie, was sagt die Bibel dazu? Erstens mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus ist der Einzige, weil also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen. Ich glaube an Gott, aber es gibt verschiedene Wege zu ihm. Und dann sage ich nein, das stimmt einfach nicht. Okay, und das nächste noch, glaube ich, da ist's, ne? Oh, nee, da ist's nicht. Was an? andere Folie wollte ich noch. Okay. Dann ist im nächsten Bild in der Akupunktur, glaube ich. Weil es gibt auch eine Bibelstelle, vielleicht kommt die noch, wo es ganz klar heißt, Gott verbindet sich nicht mit dem Bösen. Gott sei Dank. Weil also sonst wären wir Christen ganz schön arm dran, wenn dann wirklich die Tat von Jesus am Kreuz eine Farce. Oder? Dann hätte er eine gute Show gemacht. Weil er hat das Böse überwunden am Kreuz. Und er wird sich mit Sicherheit nicht mit ihm verbinden. Gott sei Dank nicht. Gut. So, jetzt habe ich so oft diese Frage, kann ich jetzt zum Beispiel Akupunktur? Kann ich jetzt zum Beispiel einfach, oder homöopathische Mittel? Kann ich einfach das lösen voneinander, also Akupunktur, wo das ein sehr schwieriges Thema ist? Da sind wir immer wieder am Diskutieren, der Rolf und ich. Weil ich weiß, ich habe ja auch die Massageausbildung und ich weiß, wenn ich jemanden berühre, wenn ich auf der Haut irgendwas, du als Ärztin weißt das auch sicher, dann geschieht physiologisch etwas, ganz klar. Ja? Massage bei Kindern zum Beispiel lässt das Hormon Oxytocin ausschütten, das ist ein Beruhigungshormon und dient als Prävention für Gewalt. Deshalb habe ich schon mal ein Projekt geleitet an uns an der Schule, dass da was abläuft in unserer Haut, ich denke, das ist klar und da wissen wir auch, denke ich, noch gar nicht alles. Da sind wir noch viel zu nicht wissen in unserer Medizin. Aber wenn ich jetzt da mystische und andere Philosophien hineinbringe und die Akupunkturlehre basiert auf dämonischen Hintergründen, dann kann ich nicht einfach, weil ich jetzt nur sage, so jetzt mache ich das trotzdem, obwohl ich da nicht dran glaube, das kann ich nicht trennen. Die geistige Geschichte bleibt einfach dem anhängen. Ja, das ist also so. Weil manche denken, na ja, ich mache ja nur die Methode, aber das Restliche interessiert mich nicht. Das interessiert uns vielleicht nicht. Aber der Satan lacht sich einer. Gell? Er wirkt es trotzdem. Und das nächste Mal, nächste Folie, glaube ich noch, genau. Eben, es handelt sich nicht um einen Überbau, sondern um ein philosophisches und ein religiöses Fundament, das integraler Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist und das nicht getrennt werden kann. Der Versuch, die Behandlungsmethoden von deren Wurzeln abzuschneiden, scheitert. Da Letztere trotzdem existent bleibt. Und das ist etwas, was wir natürlich in unserer Gesellschaft ein Problem haben. Wir Rationalisten hier, und ich glaube, es ist in Berlin nicht anders wie bei uns in Deutschland oder in der Schweiz, dass wir das einfach ablehnen. Ja, sozusagen, auf der einen Seite wissen wir, ja, da glauben wir ja schon, dass es Engel gibt und so weiter, aber wenn dann sowas wirken soll, dann sagen wir, nö, das funktioniert nicht. Ja? Diese geistigen Gesetze sind einfach da. Die hat Gott geschaffen und da geht er auch nicht weg davon. Und diese Gesetze sind einfach da. Geist stirbt nicht. Ich sage immer, wenn mir dann einer kommt und sagt, ja, ach, das ist doch alles nicht in Ordnung, dann sage ich so, gut, okay, dann habe ich die Gegenfrage. Glauben Sie, dass der Geist des Nationalsozialismus nicht mehr wirkt? Und dann haben wir die Antwort schon. Ja, Geist stirbt nicht. Das ist krass, aber es ist einfach so und das müssen wir einfach akzeptieren, dass das so ist. Gut, dann war das 14 schon? 15 schon? 16? 16 auch schon? Das ist 16. Gut, dann gehen wir mal Definition, New Age. Das ist jetzt, glaube ich, Esoterik-Okkultismus ist ein Word von mir, glaube ich, ein Word-Dokument. Und dann haben wir es dann gleich. Genau, ja, gut. Genau. So, Hintergrund von New Age, Esoterik, Okkultismus. Geht es noch ein wenig höher mit dem Okkultismus? Es ist nicht mehr viel. Genau, passt gerade. Also ihr seht, dass der Hintergrund bei allen drei Dingen das gleiche ist. Taoismus, Hinduismus, Buddhismus. Selbsterlösungsphilosophie, ja, ich strebe zu meinem höheren Selbst. In der Esoterik gilt Jesus als aufgestiegener Meister. Oder im Koran gilt er als Prophet, aber nicht als Sohn Gottes. Das ist dann immer der Unterschied. Und es gibt viele Vertreter, zum Beispiel der Hahnemann, der Homöopathie ins Leben gerufen hat, lehnt Jesus Christus ab. Er sagt, er war Freimaurer übrigens, Hahnemann, und hat den Jesus als Erzschwärmer bezeichnet. Rudolf Steiner genau dasselbe. Ja, genau dasselbe, die Anthroposophie ist auch esoterisch, also sehr okkult, hat okkulte Ursprünge. die Esoterik, klar, kommt aus dem Griechischen, halt früher so ein Geheimwissen, und das ist ja auch das, was einem so zieht, ja, so etwas Besonderes zu sein, und das ist ja auch etwas, was einem rübergebracht wird in der Esoterik. Wenn ich da diesen Meistergrad erfahre, dann, dann bin ich was, ja. Und das ist aber nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht ganz klar im Matthäus-Evangelium, nenne dich nicht Meister. Ja, ich bin der Meister. Also diese geistigen Meister meine ich, nicht den Malermeister und so. Den geistigen Meister, genau. Gut, was natürlich durch Buddhismus, Hinduismus, oder ich sage es jetzt ganz krass, durch alle Religionen sich durchzieht, und ich meine, das ist keine Religion, ja, das wissen wir. Das ist der Weg zu Jesus, zum Himmel. Alle Religionen haben dieses Selbsterlösungsprinzip eigentlich, dieses Werke tun, Dinge tun zu müssen, damit ich dahin komme, wo ich ja gerne hin möchte. Ja, alle wollen wir ja in den Himmel. Und die Religionen bieten uns Wege an, Werke an, wie wir das zu schaffen haben. Und das ist Arbeit, aber das hat auch Jesus alles für uns getan. Ja. Wir müssen nicht mehr krampfen, sondern wir dürfen uns, klar muss ich gehorsam sein, ich muss Gottes Willen leben, das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber es geht ja auch nicht darum, ich muss ja immer die Ewigkeit im Herzen haben. Es geht ja nicht darum, wir machen Leid durch auf dieser Erde, wir machen auch als Christen Leid durch auf dieser Erde, und oft verstehen wir es nicht, aber es geht auch nicht darum, dass wir es verstehen. Es geht darum, dass wir gehorsam sind und dass wir das Ziel haben, im Himmel zu landen bei Jesus. Das ist unser Ziel. Und dieses bisschen Leben hier auf dieser Erde ist gegenüber der Ewigkeit genau das hier und nicht mehr. Und diese Erde hier, dieses Leben ist die Vorbereitung für eine Ewigkeit. Und keiner von uns kann uns sich die Ewigkeit vorstellen. Das ist einfach ewig. Ja, genau. Gut. Aber eben diese Faszination, dieses Übersinnlichen, das zieht uns an. Und warum, so als Schlusssatz noch, jetzt noch die Themen, gerade noch, und die lassen wir einfach mal ein bisschen wirken. Esoterische Themen, das ist die letzte Seite, wo ich anzeige. Warum zieht uns das dann alles an? Da werde ich auch heute Abend mal noch andere Begründungen dazu sagen. Geht es größer? Das kann man so ganz schlecht lesen. Sonst muss ich es vorlesen. Das ist eine ganz lange Liste, wie ihr seht. Probier's noch mal. Ich erzähle gerade kurz. Also warum komme ich denn als Mensch auf diese Suche nach dieser, sage jetzt mal nur, diese geistigen Phänomen? Es ist ganz eine klare Erklärung. Gott hat uns, wir sind Geschöpfe Gottes. Gott hat uns geschaffen, Gott ist Geist, und wir sind auch, diesen Geist haben wir in uns. Und wir haben dieses Sehnen zu unserem Vater in uns. Dieses Sehnen zu diesem Geistigen gegenüber haben wir in uns. Durch die Sünde getrennt, durch Jesus Christus können wir es wieder erlangen, dass wir zu ihm kommen. Und durch unsere Zivilisation, durch unser rationales Denken, vor allem in unserem europäischen Raum, ist dieses geistige Prinzip einfach wegrationalisiert worden. Dieses Geistige gibt's nicht mehr, ja. Und, aber das funktioniert, mit unserer Seele braucht das. Dieses Suchen nach unserem Vater. Und jetzt dieses Vakuum, wo da entstanden ist durch unsere gesellschaftliche Entwicklung, die füllt der Satan ganz gut aus, ja. Das Esoterik, ganze Zeug, das boomt nur deswegen. Und es ist ganz wichtig, denke ich, dass auch Christen in dem Bereich aufstehen. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die auch gläubig ist, hat gesagt, ja, aber wo soll ich denn hin? Ich brauche wirklich Entspannung, ich brauche Bewegung. Aber überall, wo ich hinkomme, hängt die Esoterik drin. Und es muss doch anders werden. Ah, nee, oder? Wir Christen müssen doch da aufstehen und Entspannung anbieten und Gymnastik anbieten und was weiß ich noch alles, Training für Berufsleben und so weiter. Aber das, wo sind wir denn? Noch zu wenig. Zu wenig. Da ist kein Gegenangebot. Das ist es. Und darum gehen die Leute dahin. Und der Satan vermarktet das super toll. Okay, dann lese ich es mal vor, gell? Geht's? Und genau, das ist alles, gell? Bis ne, Yoga-Fell geht ganz drauf. Ja. Also, kurz nach meiner Bekehrung hat Gott mich ja eben wirklich nach vorne gestellt, um Zeugnis zu geben. Und ja, ich stand da vorne am Anfang. Ja, ich habe auch heute noch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Es tauchen immer wieder Sachen neu auf, wo ich auch nicht weiß, Mensch, wo kommt das her? Wirklich nicht. Und wir müssen wirklich immer wieder neu prüfen. Aber ich habe dann, Gott hat mir gesagt, du sollst eine Liste, schreib mal auf, was du alles gemacht hast. Und ihr werdet da jetzt auch Dinge drauf finden, wo euch bekannt vorkommen. Und es werden Dinge drin sein, draufstehen, wo ihr sicher vielleicht auch schon gemacht habt. Und da biete ich euch noch einfach an, dass ich noch da bin, dass wir beten können dafür. Für Gott sind unsere Probleme und unsere Sünden kein Problem. Das heißt, ich kann vor Gott, ich kann bekennen und ihr könnt freigesprochen werden davon und damit hat sich die Sache erledigt. Gott sagt, ich werfe eure Sünden ins äußerste Meer. Und an diesem Meer steht ein Schild und da steht es wieder nicht fischen, ja? Ja, holt's nicht zurück. Genau. Es ist sehr viele, sind sehr viele Dinge, die natürlich in unserer Gesellschaft total anerkannt sind. Homöopathie. Ja. Geschrieben, aufgestellt habe, da ist mir echt schlecht geworden. Da habe ich dann gemerkt, in wie vielen Dingen habe ich mich vor Gott versündigt. Und dann ist einfach Aufräumarbeit angesagt. Und das dauert seine Zeit. Ich habe lange gebraucht, bis ich von allem frei war. Das kann ich euch sagen. Und es waren schlimme Kämpfe zum Teil. Gut. Ich habe einfach auch mir gedacht, dass ich jetzt von der Zeit her einfach sind wir schon weit fortgeschritten. Ich wollte eigentlich noch auch eine Fragerunde anbieten. Lass mich es einfach noch mal stellen. Fragerunde je nachdem anbieten, aber das denke ich, das vertun wir auf, ja, wir wollen ja auch noch weg. Also ganz kurz, machen wir so, kurze Fragerunde. Wir lassen das noch so ein bisschen da. Ich versuche, was ich kann, zu beantworten. Und dann bieten wir noch Gebet an. Wer möchte kurz und dann machen wir dann Schluss. Aber heute Abend, denke ich, können wir auch nochmal das so ein bisschen am Schluss anhängen. Also wer heute Abend, wer jetzt im Moment auch nicht dazu kommt, die Frage zu stellen oder ihm auch heute Mittag auch erst Dinge einfallen, vielleicht zeigt euch Gott auch heute Mittag noch, wo habe ich denn solche Sachen schon mal erfahren, dann kommt. Wir beten für ihn, ich bete für euch, wir setzen euch frei. Ja, es geht darum, dass wir frei sind, das haben wir vorher ja gehört. Okay, Annelie war, glaube ich, zuerst.
Ein bisschen was über Hildegard von Bingen, ja, Moment. Weil in einer evangelischen Kirchengemeinde jetzt, also die in meiner Nähe ist, ich habe das einfach gesehen, dass sie einen Film von Hildegard von Bingen anbieten und Esoterik kommt jetzt also gewaltig in die evangelischen landeskirchlichen Gemeinden und wir müssen da aufpassen, also das ist meine Frage jetzt über Hildegard von Bingen.
Genau, ja, nicht, dass das kommt. Ja, das ja. Ja, also Hildegard von Bingen hat irgendwann im Mittelalter gelebt. Die, mach mal gerade die Begründerin, gerade das nächste zuerst nochmal bitte, genau. Sie hat 1098 bis 1179 gelebt. Sie war eine Nonne mit großem Einfluss, hat sie gehabt, auf Kaiser, Päpste. Und hat in ihrer Physika, das war ihr Buch, ihr Werk, hat sie, und da kommt's jetzt, die Wirkung diverser Steine beschrieben. Es ist heute immer noch die Meinung, dass Hildegard von Bingen das Kräuterweiblein war. Das stimmt nicht. Das hat sie auch gekonnt und da hat sie sicher ein gutes Wissen gehabt. Das ist auch in Ordnung. Wir dürfen die Natur nutzen und da auch etwas davon machen. Und das macht zum Beispiel jetzt der Rolf Nussbaum. Es gibt auch in Deutschland jetzt diese Schule für ganzheitlich christliche Heilverfahren und für einen Heilpraktiker zu machen. Ich bringe heute Abend die Prospekte mit. Wir dürfen diese, Gott hat uns die Apotheke der Natur gegeben. Das ist gar kein Thema. Aber gehen wir gerade aufs nächste Bild, das ist jetzt doch vielleicht ganz wichtig. Gut, also eben in einer Vision, ich tue es vorlesen, damit es drauf ist. Also, die Geschichte von Hildegard von Bingen. In einer Vision war sie von einer Stimme beauftragt worden, ihre Einsichten aufzuschreiben. In der Folge entstanden 9 Bücher, hauptsächlich theologischen Inhalts, die von ihren Visionen geprägt waren. Okay, nächste. In zwei Werken beschäftigte sich mich Heilkunde. In der Physika benannte sie die Heilkräfte, die Pflanzen, Tiere, Mineralien und Elemente. Die Heilkräfte, die den aufpassen, was man das lesen, gell? Heilkräfte, die Pflanzen, Tieren, Mineralien und Elementen innen wohnen. Sie beschrieb, wie aus ihnen Arzneien herzustellen und wie sie anzuwenden sind. Okay. Das nächste, das war etwas, was sicher gut ist eben an ihr. Die Krankheit ist das gestörte Gleichgewicht von Körper und Seele und immer die Folge sündhaften Lebens. So gibt es für sie nur ein Heilmittel, den Glauben. Hildegard hatte eine erstaunliche Erkenntnis dessen, was wir heute physiosoziale Therapie nennen würden. Gut. Im Mittelpunkt ihres Konzepts stehen Beten und Fasten. Daneben verschreibt sie bestimmte Pflanzen und vor allem Edelstein-Tinkturen, deren Rezeptur sie durch göttliche Offenbarung empfangen hat. Okay, dann gehen wir mal darüber. Das nächste. Gut. Das ist jetzt was heute so, dass es ja wieder neu eigentlich aufgelebt ist durch den Arzt Herzka und so weiter und den Heilpraktiker Strelow. Ja, weiter noch. Gut. Okay, das wollt ihr auch nicht. Gehen wir mal weiter. Könnt ihr es gerade lesen? Gut. Also, in erster Linie wurde von Hildegard empfohlen, Edelsteine in Wasser einzulegen und die Lösung dann zu trinken. Damit sollen beispielsweise schwache Augen, Herzbeschwerden und Darmstörungen behandelt werden. Also Hildegard von Bingen hat diese Edelsteintherapie eigentlich begründet. Und wir wissen einfach, es ist nicht so, das ist ja auch dieses Denken in der Esoterik, in dieser Edelsteintherapie, in Aromatherapie, Farbtherapie, dass in diesen Dingen die Heilkraft liegt. Es ist ein Geschöpf Gottes, jeder Stein, aber er hat halt nur mal Gottes Namen, keine Heilkraft. Und dann kommt dann diese tibetanischen Massagen mit diesen Steinen und so weiter, wo die Wärme ist gut. Wenn ich einen heißen Stein auf meine verspannte Muskeln lege, das tut gut. Aber wenn ich dann in diesen Stein irgendwelche magischen Kräfte hineindenke, dann wird dieser Stein komisch. Der Stein wird nicht komisch, aber die Methode wird komisch. Genau. Was steht noch? Bild 14, welches ist jetzt das? Mach mal 14 noch, bitte. Genau. Also, und das denke ich einfach auch ganz klar, was man merken soll, eine Medizin, die den Anspruch erhebt, eine göttliche Offenbarung zu sein, schließt Kritik zum Vornherein aus. Das Medizinverständnis von Hildegard von Bingen basiert auf mittelalterlichen Vorstellungen, insbesondere ihre Edelsteinmedizin entbehrt jeder rationalen Grundlage und ist aus meiner Sicht, das ist die Sicht vom Rolf Nussbaum und das ist aber auch meine Sicht, absolut okkult. Ja. Homöopathie, gehen wir mal zur Homöopathie, da habe ich auch was vorbereitet, und zwar Bild 11 und 12. Die Homöopathie, dass die Pflanz-Naturheilkunde, müssen wir trennen von alternativen Heilmethoden. Ja, dass ich Tinkturen machen kann, Salben machen kann und so weiter und die Wirkkraft dieser Pflanzen nutzen kann, ist klar. Aber aus einem Stein kriege ich jetzt Gottes Namen keinen Wirkstoff raus. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich einen Stein Wasser trinke oder ob ich mir eine ganz normale Tinktur mache von einer Pflanze. Wenn ich jetzt Arnika ansetze und es dann nachher auf meine Muskeln streiche, ist das vollkommen in Ordnung. Bei der Homöopathie passiert was anderes. Bei der Homöopathie wird potenziert. Hahnemann war ein okkulter Mensch. Er hat nicht an Jesus Christus geglaubt. Das ist mal Fakt. Hahnemann war ein okkulter Mensch. Ja, er war Freimaurer. Und hat Jesus Christus abgelehnt und er hat auch heute noch, wenn die homöopathischen Mittel hergestellt werden, werden sie potenziert. Das heißt, sie werden so viel verdünnt, dass ja von diesem Wirkstoff nicht mehr viel drin ist. Und trotzdem wird dann, sagt man, je höher potenziert ist, je größer ist die geistige Wirkung. Und bei jeder Potenzierung und bei jeder Herstellung von homöopathischen Mitteln ist dieser Geist noch anwesend, dass man sagt, durch das Potenzieren, es kommen geistige, universelle, was wir ja so da hören, Kräfte in dieses Mittel hinein. Und da hört's halt auf. Dass zum Beispiel niedere Potenzen, D6 zum Beispiel, noch Wirkung haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Da sind noch Wirkstoffe drin von den Pflanzen. Nur, eben, was wirkt dann noch? Ich sag, alternative Methoden, und das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, haben Nebenwirkungen, geistige Nebenwirkungen. Ich erlebe so viele Menschen, die irgendwelche Mittel ausprobieren, homöopathische Mittel, nebenbei haben sie Autounfälle, nebenbei sind Unfälle in der Familie, sind Krankheiten, irgendwo anders kommt plötzlich was hoch, entsteht was. Und eben was ich da ja auch oft sage, ach, ich bete über den Globulis und dann kann ich es ja nehmen. Ja? Also ich sage ganz eins, ihr könnt ewig lang über den Satan beten, der wird nimmer der Luzifer im Himmel, wo er mal war, der wirkliche Engel, der wird er nimmer. Er bleibt einfach, weil er ist ausgeworfen. Ja, habt ihr das gelesen? Ich gehe nochmal zurück, ich möchte es lesen. Also ist es möglich, immer homöopathischen Mitteln zu beten und sie somit gesegnet einzunehmen? Ja, das ist oft so die Frage. Und dann kommt ganz klar die Antwort, wo auch in diesem, es gibt ein sehr gutes Buch vom Herrn Kropf, sehr gut darüber auch berichtet wird, dass auch der Rolf Nussbaum als Basis nimmt. Nein, das wäre eine Selbsttäuschung. Okkulte Mächte können nicht durch Gebet umgewandelt werden. Ich bin überzeugt, dass wir Erkenntnis durch den Heiligen Geist brauchen. Gott möchte, dass wir uns im Gehorsam von derartigen Einflüssen im Namen Jesu lösen und uns auch davon distanzieren. Amen. Punkt. Gut. Genau, und da machen wir einen Amen. Und einen Punkt. So, noch Fragen aber jetzt. Ganz kurz noch. Okay. Hat jemand noch eine Frage? Vielleicht Mikrofon? Moment.
Also ausgebildet, mit ätherischen Ölen zu arbeiten?
Nochmal?
Und ich bin ausgebildet, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Und meine Frage ist, sind sie grundsätzlich nicht mehr anzuwenden? Also ist es immer okkult, mit ätherischen Ölen zu arbeiten?
Nee. Also ätherische Öle, zum Beispiel Lavendel, hat eine beruhigende Wirkung und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ist ganz klar. Das ist auch in dieser CD, ist das ganz klar.
Die Aromatherapie draufgeschrieben
hat es, ne? Ja, ätherisch, das sind ätherische Öle.
Ja, genau.
Ja, genau.
Also das würdest du nicht
ablehnen. Du anwenden, ganz normal. Aber wenn du jetzt sagen würdest zu deinen Klienten, die zu dir kommen, das Lavendel, es hat schon eine beruhigende Wirkung, aber es wirkt auf deine Psyche und du kannst das damit behandeln und du kannst das damit behandeln, dass du heilende, es ist eine beruhigende Wirkung, aber es ist keine heilende.
Okay.
Ja, gut. Also der Unterschied einfach, das ist immer wichtig, wenn ich irgendwo hingehe, das ist auch als Prüfung vielleicht wichtig. Was steckt bei dem Therapeuten, wo ich hingehe, für eine geistige und religiöse Glaubenshintergrund dahinter? Das ist wichtig, ja?
Okay, danke. Ja?
Du kannst aus einem ganz normalen Gegenstand einen okkulten Gegenstand in Anführungszeichen machen. Wie aus einem Stein kann ich einen okkulten Gegenstand machen. Und so kann ich aus den ätherischen Ölen auch esoterische Öle machen. Genau, ja?
Also was interpretierst
du hinein? Okay. Genau. Was für ein Geist steht drin?
Vielen Dank.
Ja? Okay. Der kleine Mann, da hat noch ein.
Ja, und zwar, ich möchte fragen. Wenn man, also mein Freund, der hat gesagt, wenn man einen Rosenquarz ins Wasser legt und es dann trinkt, das soll denn beruhigen.
Genau.
Ist das okkult oder nicht?
Ja, das ist okkult. Das ist genau das, was vorher diese Hildegard von Bingen, die hat auch gemacht, die hat einen Stein in den Wasser gelegt. Und die Patienten von ihr mussten das trinken und das sollte dann heilen. Aber wenn du einen Stein in den Wasser legst, du kannst sie auch, wir haben da eine Chemikerin sitzen, fast, aber so Sachen macht ihr auch. Also einen Stein kann man lang in Wasser tun, bis da irgendwas passiert. Es ist auch gar nicht wissenschaftlich erwiesen, es geht eigentlich nicht, es ist okkult. Ja. Ja, dazu benutzt, vor Computer zu legen, damit die Strahlen minimiert werden.
Ich habe mal eine Frage. Diese Kampfsportarten, gehen die da auch mit in diese Richtung?
Genau. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Kampfsportarten fernöstlichen Ursprung haben, das wissen wir ja alle, das könnt ihr ja alles nachgucken auch, die haben die Ursprünge da. Aber ich muss natürlich schon unterscheiden und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt da die Grenze, ich weiß es nicht. Geistig, was da passiert, wirklich. Es gibt sicher auch Trainer, die einfach nur von den Übungen her das so machen, aber inwieweit jetzt da, was wir vorher gesehen, kann ich mich von dem Ursprung wirklich lösen, von der Wurzel? Ich weiß es nicht. Also im Zweifelfall würde ich einfach erstens mal beten. Vielleicht hat Gott ja auch den Auftrag, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe sehr viele Fragen, Mensch, soll ich jetzt da gar nicht mehr hingehen? Dann muss ich mir einfach sagen, dann bet drüber, vielleicht will Gott dich dahin bringen, damit du Botschafter sein kannst. Ja, genau. Und Kinder, ich meine, wir leben in dieser Welt und ich will aber jetzt niemandem hier Angst machen, im Gegenteil. Wir leben in dieser Welt, wir leben in der Welt des Satans, ja? die Welt, er ist einfach hier nur mal der Fürst dieser Welt. Und da können wir uns jetzt nicht verstecken davor. Wir sind als Christen eher dahin zu gehen in die Finsternis. Und als Christ habe ich ja auch Autorität. Ja? Ich brauche keine Angst zu haben vor dunklen Mächten. Die sind besiegt. Dass der Satan jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass der mich umbringen will, das weiß ich. Und darum muss ich mich auch immer ganz schön nahe Papa bleiben. Ja? Das ist mir klar. Und das erlebe ich auch oft. Dass Dinge geschehen, wo ich weiß, wow. Ja? Und darum habt ihr als Eltern natürlich auch die Verpflichtung, eure Kinder zu schützen. Ihr seid Priesterinnen in eurer Familie und Priester und Oberhaupt der Familie. Ihr habt Autorität. Und ihr könnt euch im Geiste vor eure Kinder stellen und der Satan darf nicht an euch vorbei. Ihr habt Autorität. Und die müssen wir auch leben als Christen. Und wenn ich da hingehe und wenn ich nicht weiß ganz genau, ja, lasse ich meine Kinder es dahin, dann müsst ihr einfach Gott fragen. Was ist dran? Muss ich dahin? Habe ich vielleicht einen Auftrag, auch als Eltern, diese Lehrer anzusprechen? In Kindergärten, Mandalas und so weiter und so fort, Fantasiereisen. Ja, da habt ihr einen Auftrag als Christen, hinzugehen und sagen, hört mal, das ist mit meinem Glauben nicht konform. Die wissen's doch gar nicht. Die meinen doch, die tun euren Kindern was Gutes. Okay. Ja, da drüben ist noch eine Frage.
Ich habe eine Anleitung für die Hand für Pressur. Handpressur.
Ja.
Ist das jetzt esoterisch?
Ja.
Da steht allerdings noch drauf, wenn man einen bestimmten Ring benutzt, hat diese Pressur natürlich
noch mehr Wirkung. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Also diese Akupunkturpunkte. Das sind zwei verschiedene Dinge, die ich unterscheiden muss. Es gibt erstens mal diese Akupunkturpunkte, die einen ganz, ganz alten Ursprung haben. Und zwar habe ich damals, als ich mein erstes Seminar vorbereitet, bin ich einfach in Wikipedia. Und habe gedacht, so, ich gucke in keinem christlichen Buch nach. Ich will's wissen, wie es wirklich so ist. Und habe gefunden in Wikipedia unter Akupunktur, wenn ihr da mal reingeht, und könnt da wirklich auch selber für sich euch da schlau machen bei allen Themen. Dann habe ich gefunden, der Ursprung der Akupunktur liegt ganz frühen Zeit vor Christi Geburt noch und hatte schamanische Auswurzeln. Und zwar haben damals diese Schamanen, das waren ja für die Urvölker die Ärzte, haben die Haut mit Knochenstücken geritzt und diese 13, glaube ich, waren es. Diese 13 Punkte, die da geritzt haben, wurden als Einfallslöcher für Dämonen bezeichnet. Das ist der Ursprung der Akupunktur. Dann muss ich unterscheiden die Meridianlehre, die aus der traditionellen Medizin, chinesischen Medizin kommt. Das heißt, was ich auch nicht wissenschaftlich und medizinisch nicht hinterlegt, dass wenn du was sagst, was nicht stimmt, sagst, gell? Wenn ich was erzähle, was nicht richtig ist. Okay. Dann heißt es, dass unser Körper durch Meridiane besteht, dass bestimmte Energiebahnen durch unseren Körper laufen. Und wenn das ist die Lehre von Yin-Yang, also von diesem Zeichen, das wir vorher hatten, wenn diese Energiebahnen gestört sind durch irgendwelche Krankheiten, durch Stress und so weiter, dann muss ich eine Methode anwenden, um diese Energiebahnen wieder zu öffnen, damit dieser Energiefluss, dieses Qi, dieses universelle Lebensenergie, diese kosmische Energie wieder durch unseren Körper fließen kann. Das ist die Lehre der Meridiane. Und bei dem, was du gefragt hast, diese Punkte, es gibt auch diese Augendiagnostik, die Chinesen sagen, dass auch in unseren Ohrläppchen die ganzen Reflexpunkte von unserem ganzen Körper einfach vorhanden sind und Fuß auch und Hand auch. Ja, und es ist medizinisch nicht nachweisbar, dass bestimmte Punkte an meinem Fuß eine bestimmte Auswirkung auf eine bestimmte Organe haben. Dass eine Fußmassage gut tut, ist nicht zu bestreiten, das ist was Herrliches. Dass eine Massage gut tut, ist auch nicht zu beschreiben, aber ich kann da nicht irgendwelche Verbindungen wirklich feststellen. Das ist wirklich eine Philosophie aus einer anderen Glaubensrichtung, also aus fernöstlicher Glaubensrichtung Philosophie. Und ist demnach einfach okkult. Genau. Ja.
Ich meine, unter Farblehre.
Unter Farblehre, ja. Also Farblehre oder Farbtherapie ist hier auch drin, in diesem, da, auch da. Auch da muss ich mal unterscheiden. Gott hat das Licht geschaffen, er hat auch die Farben geschaffen. Und dass es uns zum Beispiel im Frühjahr einfach in den Augen wohltut, wenn ich nach viel Dunkelheit und Schnee wieder Grünes sehe, das ist gar nicht zu verachten, oder? Das wissen wir, das tut einfach gut. Habe ich aber jetzt diese Überzeugung, dass wenn ich jetzt grau trage, mir das schadet, das macht mich grau, das macht mich hö, oder wenn ich rot trage, oder die Chinesen, die müssen mal aufpassen, die sämtlichen chinesischen Restaurants sind wie gestrichen? Genau. Rot heißt, regt den Appetit an. Ja? Rot heißt nach Farblehre, das regt den Appetit an. Und dann gibt's blau, ja, weiß nicht. Gut, wir müssen aber auch unterscheiden. Auch in der Bibel gibt es symbolisch, also die Farben. Ja, lila ist für die Herrlichkeit Gottes. Auch das ist so. Aber das heißt ja nicht, dass es dann. Es ist einfach eine feststehende Definition. Aber bei der Farblehre heißt es, ja, also ich trage jetzt blau und dann, oder grün, dann nehme ich ab, oder ja, so. Das funktioniert nicht. Okay? Ist das beantwortet damit?
Ja. Gut. Martin heiße ich. Dankbarkeit, danke Gott dafür, lobe ich, Amen. Also jetzt gerade Glauben, ja, Glauben. Vorher nicht. Unfall gehabt, ja,
ja.
Yoga,
ja.
Rhythmi, ja, Gott zeigt das, mhm. Ja, Gott zeigt das,
ja,
ja. Vorher unverständlich, ja, also hier hilft mir, ja, hilft mir, hier, nee. Langsam Besserung, erkenne, wirke geistig, ja, ja, nee, Raki nicht gut, ja, nee, selber glauben, hier selber, die einstellen, Gott zeigt das, ja, also, ja, leider, hier ein paar Paten, weiß ich Gott, weiß ich nicht, müde, schlapp hier, Tabletten, ja. pflanzlich, nehmen, Gott zeigt mir, ja, also, naja, weiß ich nicht, Gott zeigt.
Ja, genau. Ich weiß, was du sagen möchtest, dass es immer, ja, ich kann euch viel erzählen. Ja, ich kann euch Bücher empfehlen, wo ihr lesen könnt. Ich werde heute Abend auch noch eine Bücherliste mitbringen. Auch die Themen, die ich euch gezeigt habe, habe ich kopiert. Die könnt ihr einfach auch mitnehmen als Hilfestellung und einfach schauen, ja, was fällt mir noch ein dazu oder was habe ich mich befasst damit und auch Bücher. Aber wie du sagst, wir müssen den Dialog mit Gott einfach haben. Wir müssen ihn fragen, immer Weisheit, Richtungsweisheit, das ist immer die erste Adresse, die immer, auch wenn es uns schlecht geht, auch wenn ich weiß, ich habe eine Krankheit, der erste Ansprechpartner ist Gott. Und Gott schickt uns auch zu Ärzten. Gott kann durch Ärzte heilen, Gott kann durch wirklich gute Medizin heilen, durch Medikamente heilen. Und es ist sicher verpannt, diese Schritte nicht zu tun, weil wir kennen wirklich sehr viele Heilmethoden, GATT-alternative Methoden oder Sekten, die einfach verbieten, dann zum Arzt zu gehen, und das kann tödliche Ausgänge haben. Das ist echt, das ist blind, sowas darf man nicht tun. Ja? Wir haben die Ärzte, Gott hat die Medizin geschaffen, um diese Erkenntnisse auch zu bekommen, und die dürfen wir auch nutzen. Aber der erste Ansprechpartner, denke ich, ist immer unser Herr und Vater im Himmel. Gut. Noch eine Frage und dann kommen wir, glaube ich, bald zu Ende.
Ja, ganz kurz. Eine Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, wir sind die Männer, das geistliche Oberhaupt der Familie. Ich habe zurzeit auch Probleme. Also ich erkenne jetzt zur Zeit Stück für Stück, was so okkult ist. Ich habe Bücher darüber gelesen und ja, wie sage ich es nun meinen Kindern weiter? Mhm. Es brennt mir manchmal so im Herzen, wenn ich sie jetzt abhalten will davon. Ja, mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich höre, sie hört so Rockmusik,
ja.
Christliche Rockmusik auch.
Ja.
Man braucht viel Weisheit dazu, um das jetzt zu erkennen und auch, wie man das den Kindern sagt. Man will sie ja nur nicht verletzen.
Genau.
Aber man muss es radikal tun. Ich habe auch meine ganze Rockmusik rausgeschmissen mal und Bücher, aber es hat sich schon wieder so viel angesammelt, es muss wieder neu bereinigt werden. Meine Frau steht da auch hinter mir, aber ich bin dazu radikal.
Wie alt sind
eure Kinder? Sie ist jetzt 13, die Jüngste.
Ja.
Und die Älteren, die sind schon aus dem Haus.
Ja, okay. Gut, ich meine, wir haben ja auch zwei Töchter und sind ja einige da, die das gleiche Problem haben als Eltern. Und ich war am Anfang sehr radikal und da kann man auch sehr viel kaputt machen damit. Und ich denke, es braucht sehr viel Weisheit als Eltern und ich sag einfach immer wieder, auch wenn ich mit meinen Schülern und so weiter, ich kläre sie auf, ich sage ihnen, was ich glaube, was meine Meinung ist. Aber prüfen müssen sie selber. Ja? Weil ich muss auch meinen Kindern zugestehen, selbst sich ein Urteil zu bilden. Das ist ganz wichtig. Und ich muss auch als Eltern aushalten, wenn meine Kinder Dinge tun, die nicht gut sind, wo ich weiß, das ist schwierig. Oder das habe ich vielleicht auch schon gemacht und bin reingefallen. Aber das kann ich einem jedem Menschen nicht verwehren. Und den Kindern auch nicht. Aber als Eltern habe ich ein Riesenpotenzial. Das Gebet. Ja, das Gebet. Und das Vertrauen, das war etwas für mich. Und ich sage das jetzt auch und ich denke, unsere Töchter spüren das, dass wir beten für sie. Und das ist etwas für mich als Mutter, war eine so eine Erleichterung, wo ich wirklich, und manchmal muss ich es mir auch immer wieder neu wieder einsagen oder sagen, dass mein Vater im Himmel auch der Vater meiner Kinder ist. Ja. Und ich kann, wenn ich versuche, wirklich alles zu regeln und zu machen, dann manipuliere ich. Und das ist nicht Gottes Wille. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Wir fliegen oft auf die Nase. Jeder von uns hier, jeder hier macht immer wieder Fehler. Auch ich. Keiner von uns ist vollkommen. Wir sind alle noch auf dem Weg und wir sündigen jeden Tag. Aber Papa hebt uns auf und eins finde ich immer ganz toll, wenn ich hier fliege, Papa hebt mich auf, er schickt mich nicht zurück, sondern da, wo ich geflogen bin, da darf ich weitergehen und das finde ich so schön. Und wir Menschen, und diese Einstellung sollten wir Menschen haben, wir Christen, den anderen gegenüber. Ja, wir fallen alle mal auf die Nase und wir machen alle mal einen Scheiß. Genau. Gut. So, ich würde sagen, ich bete jetzt einfach kurz und wer dann noch kommen möchte zum Gebet kurz, dass wir dann mal wegkommen, gell, Jana? Gell? Ja, okay. Wie winkt vorhin? Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für diesen Morgen. Ich möchte Danke sagen für alles, Herr. Und auch was ich alles gesprochen habe, Jesus. Ich bring dir das alles, halte das hin und ich bitte dich um Vergebung, wo ich irgendwas gesagt habe, was nicht in deinem Willen ist, Herr. Dass du das streichst, dass du das auch aus dem Gedächtnis dieser Menschen jedem Einzelnen rausnimmst und dass jeder das behält, was von dir war, was gut war, Herr. Und dass er das mitnimmt in seinem Herzen und dass du, Vater, das versiegelst und dass der Satan das nicht klauen darf, dass es Frucht bringen darf, Herr, was von dir war, Herr. Und ich danke dir einfach für jeden Einzelnen, Herr. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen in deinem mächtigen Namen, Herr. Und ich bitte, dass du jedem Einzelnen auch zeigst, wo ist noch Veränderung notwendig, wo sind noch Dinge, wo uns noch gefangen halten, wo uns noch binden an irgendetwas. Und wie gesagt, wir müssen uns dafür nicht schämen. Wir haben alle irgendwelchen dummes Zeug gemacht und machen es immer wieder. Aber Jesus, du bist dafür am Kreuz gestorben. Und diese Vergebung, die dürfen wir annehmen. Immer wieder neu von dir. Du hörst nicht auf zu vergeben. Und das ist wunderbar, Herr. Und so bitte ich, dass du es jedem leicht machst und auch zeigst, wo sind Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, wo sind noch Dinge, die bereinigt sind, Herr. Das kann jeder für sich selber auch machen und das kann jeder auch im Gebet miteinander machen, Herr. Danke, dass wir das auch haben, diese Möglichkeit, unseren Brüdern und Schwestern die Vergebung zuzusprechen in deinem Namen, Jesu Christi. Und ich möchte einfach Wird nochmal Danke sagen, Vater. Amen.
Namen zu sprechen, dass es wirklich ein sehr aufklärender Vortrag war, wo wir ganz viel lernen konnten. Und ja, einfach Gott die Ehre und dir herzlich Dank. Ja, wir wollen an dieser Stelle auch ein Opfer einsammeln, sind immer wieder Unkostenbeiträge.